Jose oder Jose?
Ist die falsche Zeit, um hier einen Burger zu bestellen, mein Freund.
Man, just try.
Illegal.
Wenn du das sagst, wird das so sein, ja.
Ja, genau.
Ja. You gotta love it.
Im Großen und Ganzen gar nicht so.
Ja, es war schön.
Herzlichen Glückwunsch zur 48. Episode des Florian Primel Podcasts. Mir gegenüber sitzen zwei Gäste, die schon mal hier gewesen sind, vor sage und schreibe 30 Ausgaben, nämlich in der 18, die ein ausgefallenes Hobby haben, nämlich ausgedehnte Reisen in Länder zu machen, von denen die meisten glauben, dass sie nur im Computer als Kulissen für Filme wie Herr der Ringe oder Mad Max existieren. Schön, dass ihr da seid, Birte und Andy, hallo.
Ja, mein Freund. Hi.
Und es wird auch dieses Mal wieder um eine Reise gehen, denn ihr seid 3 Monate unterwegs gewesen und habt mir eine längliche Liste mit Kurzhinweisen gegeben. Und nachdem ich die so überflogen hatte, war ich ein bisschen überfordert, ob der Möglichkeiten, das zu strukturieren. Darum nur ganz kurz umrissen, ihr wart in China, Australien, Tasmanien, Neuseeland und da sowohl auf der Nord- als auch auf der Südinsel.
Genau.
Richtig?
Ja. Das ist der grobe Plan, ja.
Okay, und um das so ein bisschen sinnvoll angehen zu können, wie zur Hölle habt ihr diese Reise geplant?
Im Großen und Ganzen gar nicht so.
Das las sich, als wäre das sehr minutiös alles geplant gewesen, weil diverse Personen drin vorgekommen sind, die ihr über irgendwelche Umwege kanntet und ihr seid ja auch nicht gemeinsam losgefahren. Ich habe mir vorgestellt, dass das ein relativ großer Planungsakt gewesen ist.
War es eigentlich überhaupt nicht. Also wir hatten so ja, quasi ein paar Eckpunkte, die wir auf jeden Fall machen wollten. Also eigentlich fing es, glaube ich, damit an, dass Andy diesen Wettbewerb hatte von der Uni aus in Peking. Und dann haben wir gedacht, dass wir das quasi gut verbinden können mit dem Besuch einer, also der Hochzeit meines guten Freundes in Australien. Und da liegt ja China quasi fast auf dem Weg.
Eben, Peking, wow. Australien, das sind ja, wenn ich schätzen darf, keine 2000 Kilometer.
Vielleicht um die Ecke.
Okay, ja. Also du hattest was in Peking? Erzähl doch mal, Andy.
Ich bin ja bei einer Studenteninitiative und wir beschäftigen uns viel mit quasi Luftrobotern, also Drohnen. Und was man so alles Tolles mit denen machen kann, so ein bisschen Intelligenz einhauchen und so Aufgaben automatisch erledigen. Und dann nehmen wir jedes Jahr an einem Wettbewerb teil. Das erste Mal, wo ich mit teilgenommen habe, war es leider in Aachen. Also leider sage ich, weil es sonst immer irgendwie überall auf der Welt ist. Und dann Deutschland. War sehr cool, haben wir gewonnen. Und deswegen haben wir Sponsorgeld bekommen, dass wir dann auch den nächsten Wettbewerb mitmachen. Weil der war dann auch ein bisschen weiter weg. Der war dann in China, also in Peking.
Okay.
Und genau, da sind wir dann mit unseren Quadrocoptern hingereist. Hatten erstmal ziemlich Stress am Flughafen natürlich, wenn man damit Drohnen durch den deutschen Zoll quasi durch will und dann nochmal durch den chinesischen.
Zur Orientierung für unsere beiden Hörer, wann ist es losgegangen?
Also bei mir ging es ein bisschen später los.
Mitte Oktober.
Ich glaube sogar der 15. Genau. Und du warst schon am 8.
Ja, ein bisschen früher bin ich losgeflogen.
Ja.
Ich dachte, wenn Andy in
nach
Peking.
Nach Peking oder wohin?
Ich bin in Guangzhou gewesen, in der Nähe von Hongkong.
Das ist total schön, dass du das gerade gesagt hast. Ich hätte nämlich als erstes gefragt, wie man das denn ausspricht.
Genau, Guangzhou. Also so spreche ich es aus. Ja. Ob es jetzt 100% korrekt ist, weiß ich auch nicht. Aber ungefähr so wird es ausgesprochen.
Und das ist?
Was Guangzhou ist? Eine 11 Millionen Einwohnerstadt.
Ich habe das jetzt nicht
richtig
gelesen.
Aber. Ja. Genau. Und gar nicht mal so ein populäres touristisches Ziel eigentlich. Und ich kenne es eben nur, weil ich eine gute Freundin habe, die dort herkommt. Okay. Und die mich eingeladen hat, mich mit ihr dort zu treffen, weil sie mittlerweile in Australien lebt. Genau. Und dann haben wir da zusammen ihren Vater besucht. Für 10 Tage.
Okay.
Ja, und das passte dann quasi von den Daten her so überein, dass Andy und ich beide eine Weile in China verbracht haben, also ungefähr eine Woche, 10 Tage, und uns dann im Anschluss in Melbourne getroffen haben.
Also ihr seid getrennt voneinander in China gewesen, habt euch da noch nicht gesehen und seid dann beide auch getrennt nach Melbourne geflogen, um euch da wiederzufinden.
Genau, ja. Also ich bin ein bisschen später nach Melbourne gekommen.
Genau, weil du ja erst noch mit Drohnen beschäftigt gewesen bist.
Genau.
Da habe ich dich gerade unterbrochen.
Ja, genau. Ja, wir waren in Peking, ziemlich in der Innenstadt, also ziemlich zentral, hatten ein Hotel da und ja, haben eine Woche lang an dem Wettbewerb teilgenommen, sind jeden Tag dann zur Uni gefahren, sind da aufs Sportfeld und dann gab es halt die Challenge. Also das Szenario war, dass eine Ölplattform explodiert ist und man quasi da helfen soll mit der Drohne. Also so unterstützen sollte, Wasserproben nehmen, vermisste Personen suchen und finden und eine Karte erstellen von dem Gebiet. Das war so das Szenario. Ja, dann haben wir da an der Uni abgehangen, gingen in die Mensa zum Mittag, hatten dann noch so Konferenzen halt von den Unis, die alle daran forschen.
Wie stellten sich so die Irritationen chinesischer Uni im Vergleich zur deutscher Uni dar?
Das Essen ist unglaublich geil in China.
Okay.
Was einem natürlich hängen geblieben ist, ja. Also es gibt unglaublich viel zu essen in China erstmal in der Mensa. Das finde ich immer krass, weil ich glaube, das ist auch so in der Kultur, dass jeder satt werden soll und ja, dann war es auch nur noch so ein bisschen militärischer, sag ich mal, an der Uni. Also es war unglaublich viel Wachpersonal und die sind auch wirklich marschiert, wie so Soldaten teilweise. Und
das Wachpersonal oder die Studenten?
Nein, das Wachpersonal. Also auch so mit Uniform und marschiert und haben sich dann alle positioniert und war wirklich viel, viel von solchen Leuten da. Und die Studenten waren irgendwie alle so ein bisschen, ich würde fast sagen, ja, soll jetzt nicht negativ klingen, aber die waren so irgendwie, kann man sagen, nerdig und ein bisschen unschuldig oder so. Also nicht so rebellisch oder so. Also es war irgendwie so, die waren wirkten alle total harmlos und zahm, so sage ich mal.
Okay.
Und das war irgendwie, ja, also
Deckt sich das mit deiner Erfahrung, Birte? Du warst ja auch in China, aber nicht an Andys Uni.
Ja, ich war ja gar nicht an der Uni. Insofern kann ich das gar nicht so richtig beurteilen.
Gut, aber du wirst ja auch Menschen getroffen haben.
Ja, aber deren Sprache habe ich nicht gesprochen und insofern...
Okay, prinzipiell schlecht.
Ja, genau.
Aber ich glaube so, dass es einfach so ein bisschen die chinesische Kultur ist, so ein bisschen, dass die Gesellschaft halt im Vordergrund steht und weniger das Individuum. Und deswegen ist halt jeder so, sage ich mal, sehr rezessiv und ja, wie gesagt, so zahm halt. Also das waren jetzt nicht so die Schlägertypen oder sowas, gar nicht. Und alle, also total entspannte, ruhige, friedliche Atmosphäre da eigentlich gewesen. Ja, kann auch ein bisschen am Militär gelegen haben, dass sie da alle so lieb sind. Ich weiß es nicht, dass die anderen alle weggesperrt sind oder so. Aber ja, es war schon so ein Feeling. Und die Studenten waren alle sehr, sehr nett da, die wir getroffen haben, die uns begleitet haben.
Okay.
Genau.
Und wie lief's? Drohnen fliegen und Ölplattformen retten?
Ja, lief gut, sehr gut, ja. Konnten eigentlich alle Missionselemente erfüllen. Ja, und genau, uns ist nichts Schlimmes passiert. Also drohnentechnisch, was halt gerne mal passiert.
Freulicherweise hat unsere Drohne niemanden getötet.
Oder ist irgendwo in Flammen aufgehend abgestürzt. Nee, ist alles super funktioniert. Wir hatten echt Glück auch teils, würde ich sagen. Und deswegen konnten wir noch gewinnen am Ende, also in der Outdoor-Challenge.
Glückwunsch.
Yay, danke. Und ja, haben wir uns riesig gefreut halt am Ende, dass wir den Titel mit nach Hause nehmen durften. Hab halt wieder coole Publicity gegeben. Sind diesmal auch auf ein paar Webseiten gelandet, wie Hackaday zum Beispiel, wo ein Artikel rüber geschrieben wurde, was wir so alles da so technisch gemacht haben. Und genau, noch so von, ja, noch auf anderen Seiten, auch von Herstellern von Drohnen. Geräten quasi. Wollen noch mal erwähnen. Das war schon cool. Also ein cooles Feeling. Auch wenn es kein Preisgeld gab oder so. Aber gut. Ja.
Und du hast den Preis dann also nicht mit nach Hause genommen, sondern, ja, wie ja gerade erwähnt, erstmal nach Melbourne.
Genau. Ja, erstmal haben wir natürlich gefeiert.
Okay.
Ja. Und das war auch witzig, weil wir dann Bier kaufen wollten und die chinesische Verkäuferin uns das nicht aushändigen wollte. Weil wir sind nur zu zweit in den Laden erst gegangen und dann meinte sie so, das ist zu viel Bier für euch. Das fand ich sehr witzig. Und dann mussten wir alle in den Laden reingehen, zu zeigen, dass wir sechs Leute waren. Und dass wir das auch vertragen.
Bier benötigen.
Und dann hat sie sich überzeugen lassen. Und dann haben wir natürlich noch gefeiert und ich bin dann weg. Die anderen sind noch eine Woche geblieben, haben nochmal ausgiebig Pandas angeguckt und die chinesische Mauer und alles. Und na okay, bei der chinesischen Mauer war ich noch kurz dabei. Genau, und dann bin ich halt nach Melbourne geflogen. Birte war schon, hat schon sich vorher auf die Reise gemacht. Ja.
Genau, und dann haben wir uns da getroffen.
Genau.
Okay. Ja. Und da bist du gewesen, oder seid ihr dann gewesen, wegen der Hochzeit eines Freundes?
Genau, also wir haben dann in Melbourne erstmal ein paar Tage bei meiner chinesischen Freundin verbracht und dann sind wir quasi direkt weiter nach Tasmanien geflogen. Und da wohnt mittlerweile einer meiner australischen Freunde und da hat dann die Hochzeit stattgefunden.
Wir haben vorher noch ein bisschen Zeit da verbracht, quasi erstmal noch die Insel so ein bisschen erkunden, haben uns einen Mietwagen geholt, haben in den Nationalparks geschlafen und es war elendig kalt. Es war irgendwie sogar Minusgrade, was man ja nicht so vermuten würde.
Ich wollte gerade sagen, erstens habe ich gedacht, dass Tasmanien ein Land ist, was sich irgendwelche Leute für Filme ausgedacht haben. Und zweitens hätte ich jetzt wirklich nicht vermutet, dass es auch um die Jahreszeit da wirklich kalt ist.
Ja, es war wirklich arschkalt. Ich bin so unglaublich glücklich gewesen, dass ich mir noch im letzten Moment, also einen Tag vor der Abreise, noch mal einen neuen Schlafsack geholt habe.
Ja, das hatte ich dummerweise nicht gemacht. Ich hatte meinen dünnen Schlafsack dabei, irgendwie mit 5 Grad Komfortzone, also sprich eher 10 Grad. Und den hatte ich schon mal in Tasmanien mit vor 6 Jahren und kam damit super gut zurecht. Also habe ich gedacht, ach, dann nehme ich den wieder mit, damit bin ich ja gut gefahren. Ja, dummerweise war das damals im Dezember, sprich schon Sommer, und wir waren ja jetzt Ende Oktober da, also dementsprechend war es dann doch noch ein bisschen kühler, da hatte ich mich nicht drauf eingestellt. Also ich habe 2 Nächte richtig gefroren und dann danach einen neuen Schlafsack gekauft.
Ja. Okay, und da seid ihr also mit einem Transporter durch die Nationalparks getingelt und habt da geschlafen, oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Genau, also wir hatten so einen kleinen Mietwagen, war total genial, weil der recht günstig war und erst 4000 Kilometer runter hatte. Und wir waren ja nun das erste Mal im Linksverkehr quasi und hatten auch zu Anfang ein bisschen Angst, dass wir den Neuwagen direkt irgendwo gegensetzen, aber es hat alles wunderbar funktioniert.
Und die Straßen waren unglaublich eng. Es kam alles auf einmal. Linksverkehr, enge Straßen, Kurven, Berge, aber man hat sich schnell eingegroovt, würde ich fast sagen. Außer immer in den Stressmomenten, immer wenn man irgendwas schnell auf die Straße musste oder los musste oder so, ist es immer passiert, dass man erstmal rechts gefahren ist, ganz kurz. Und dann irgendwann, scheiße, ich bin ja nur Australien. Ja, rübergefahren ist. Das war so die Zeit, wo wir uns auf den Linksverkehr einstellen mussten. Ja, noch und die neuen Verkehrsregeln.
Was gibt's in Tasmanien ansonsten so zu sehen?
Wallabies.
Wie stellt sich das allgemein dar? Wie groß ist das?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man von Nord nach Süd durchfährt, braucht man so 3 bis 4 Stunden schätzungsweise mit dem Auto. Also wie viel das jetzt auch immer in Kilometern sein mag.
Nein, man nimmt das Saarland aus.
Okay.
Das ist 6-mal so groß wie das Saarland.
Ja.
Das wenn du das sagst, Sendungen wird das so sein.
Ja.
Nomenklatur.
Der SI-Einheit, ne? Saarländer.
Ja, genau. Ja gut, und schätzungsweise von West nach Ost ungefähr so ähnlich.
Okay, dann würde ich jetzt mal grob überschlagen, ist das ein halbes Deutschland?
Ja, das ist ein bisschen viel.
Durch Deutschland ist man in 10 Stunden durch, von oben nach unten.
Ja, ich kann es echt nicht so genau sagen.
Also war man zumindest in den 90ern, als ich noch mit meinen Eltern quer durch Deutschland in den Urlaub gefahren bin.
Okay. Ja, was war, also Tiere gab es viele Wallabies zum Beispiel, diese kleinen Kängurus, die eigentlich nicht viel anders sind als die großen Kängurus, die man nicht Wallabies nennt. Aber die
sind alles halt kleiner sind.
Das ist, dass sie kleiner sind und asozial, weil die nicht im Rudel auftreten. Das ist so der große Unterschied. Aber die sind sehr süß. Und Papageien haben wir da getroffen. Also die ersten Tierbegegnung quasi hatten wir.
Ja. Und ein ganz besonderes Highlight war, fand ich, dass wir sogar ein weißes Wallaby gesehen haben. Und die gibt's nur auf Bruny Island. Das ist nochmal eine Insel, die Tasmanien quasi vorgelagert ist. Und da hatten wir das große Glück, ein weißes zu sehen. Und ich war ja jetzt mittlerweile schon das 4. Mal, nee, das 3. Nee, das 4. Mal sogar in Australien. Ich hatte vorher auch noch kein weißes Wallaby gesehen. Also das war
ein Highlight.
Toll. Ja.
Also seid ihr auch in Tasmanien explizit zum Naturschauen gewesen und nicht, um euch irgendwie mit Land und Leuten anzufreunden?
Ja, so eine Mischung irgendwie. Schon um die Natur zu sehen. Tasmanien ist auch sehr, sehr abwechslungsreich. Also man hat an der Westküste eher so Regenwald, da ist sehr grün. Und an der Ostküste hat man dann super schöne Strände. Und im Zentrum auch so Gebirgsketten, auch so eine maßartige Landschaft zum Teil. Alles wirklich unheimlich vielfältig.
Ist das denn touristisch erschlossen oder fährt man da eigentlich nicht hin?
Sowohl als auch.
Also es ist schon touristisch erschlossen, aber die meisten, die Australien besuchen, sparen Tasmanien aus, was ich gar nicht gut nachvollziehen kann.
Es ist halt irgendwie nicht so ein extremes Land irgendwie. Also man hat halt irgendwie nicht so die Extreme, wie wenn du in Australien ins Outback fährst oder nach Neuseeland fährst. Also dann, wenn man wirklich so ein Extrem haben will, dann würde man direkt nach Neuseeland gehen vielleicht, weil Neuseeland und Tasmanien waren tatsächlich sehr ähnlich, würde ich sagen. Und da war auch ein Tasmanier, den wir in Neuseeland getroffen haben, der meinte, Neuseeland ist wie Tasmanien auf Steroiden.
Weil ich wollte gerade sagen, dass Tasmanien wohl das kleine Neuseeland wäre.
Ja, das ist genau. Ein ganz passender Vergleich eigentlich.
Mhm. Also Tasmanien ist echt geil und unglaublich schön und geile Wanderung. Aber nicht so steil, riesig, gigantisch wie Neuseeland, aber sind sich halt sehr ähnlich. Deswegen gehen da vielleicht manche nicht hin und gehen direkt nach. Aber es hat sich trotzdem gelohnt irgendwie. Es war einfach schön und die Campingplätze waren geil und hat einfach alles gepasst. War cool.
Also ihr seid jetzt von Campingplatz zu Campingplatz getingelt und habt nicht irgendwo wild zwischen Wallabies und was auch immer es für gefährliche Bären dort gibt, gezeltet.
Ja. Nee, da waren wir tatsächlich nur auf Campingplätzen. Okay. Ja. Genau. Na, und ganz besonders schön war dann natürlich die Hochzeit auch in Tasmanien.
Genau, da waren wir auch auf dem Zeltplatz. Wir waren die,
echt?
Ja.
Cool. Schön aus dem Zelt, schön verschlafen, wie man halt so aussieht, wenn man aus dem Zelt
zerknaut.
Kommt. Zerknaut. Und schön auf die Hochzeit gegangen, ja. Das einzige Sakko angezogen, was ich mit hatte. Ja, es war aber echt eine sehr coole Hochzeit.
Ja, wir hatten das große Glück, dass der Dresscode leger war. Sonst hätten wir ja noch irgendwie Abendkleidung mitnehmen müssen. Also
auch so Cowboy-Sachen waren sehr willkommen. Also viele liefen da so Cowboy-Klamotten rum. Mhm. Das wäre irgendwie witzig. Und super coole Hochzeit, muss ich sagen. Ja.
Das war eher so eine alternative Hochzeit. Eigentlich sollte sie auch am Strand stattfinden, aber da das an dem Tag so stürmisch war, sind die ganzen Plastikstühle direkt vom Strand weggefegt, sodass die das ziemlich schnell aufgegeben haben, die Idee. Dann haben wir in so einer netten kleinen Halle gefeiert. Kann man sich so kapellenartig vorstellen, aber es war eben keine christliche Hochzeit, sondern ja eine zivile. Und dann hatten sie alles ganz nett dekoriert mit Muscheln und Treibholz, weil die beiden auch sehr naturverbunden sind. Es war sehr, ja, irgendwie alternativ, sehr individuell. Der Vater des Bräutigams hat extra noch ein Lied komponiert für den Einzug der Braut und
hat auf seinem Banjo gespielt.
Ja, genau. Und dann kam und kam sie nicht und er musste also quasi immer weiter sein Lied improvisieren und ist dann irgendwann dazu übergegangen, Ring of Fire zu spielen und die Menge tobte noch, bevor die Braut überhaupt den Saal betrat und alle haben irgendwie angefangen zu tanzen und mitzusingen. Also es war eine ganz lockere Stimmung irgendwie.
Genau, und dann hat Birte noch eine Rede gehalten auf der Bühne, so ziemlich spontan. Und ich bin auch mit auf die Bühne gegangen und stand da so ein bisschen wie so ein Idiot, weil ich eigentlich nichts zu sagen hatte. Und irgendwie war das noch so in der Phase, wo ich noch nicht so mit meinem Englisch so warm wurde, weil die Australier sind auch echt schwer zu verstehen, fand ich, also zu Anfang. Und es hat es nicht leicht gemacht. Das war witzig, aber danach hat uns halt jeder angesprochen, weil wir dann so die Deutschen waren und boah, die sind ganz aus Deutschland nur für die Hochzeit hergekommen und ja, es war cool, da haben wir irgendwie jeden Gast kennengelernt und ja, die Party hat sich noch total entwickelt dann, also die sind dann noch total verrückt gewesen, also die Australier sind echt verrückt, am Ende sind die da, haben sie sich fast irgendwie, die Männer haben sich irgendwie ausgezogen so halb und sind total
irgendwelche wilden Reden geschwungen.
Ja, in Unterhose und die haben ihn alle immer unterbrochen und gesagt, zieh dir deine Hose an. Ja.
Allgemein wurde sehr viel reingerufen, so wie auch während der Zeremonie, was ich irgendwie ja, total nett fand, dass so rege Beteiligung quasi herrschte und nicht absolute Stille und nur auf der Bühne das Geschehen stattfand, sondern irgendwie waren alle die ganze Zeit so involviert. Unter anderem auch, als der Bräutigam so seine Rede vorlas für seine Braut, also was er an ihr schätzt. Und dann meinte er irgendwie, ja, dieses Gefühl, was ich habe, wenn ich mit dir zusammen bin, ist einfach unbeschreiblich. Und dann rief jemand rein, man, just try. Also, er war sehr ausgelassen.
Und wer macht denn dann da die Trauung, wenn das keine christliche Trauung ist? Ist es auch irgendeine Art Standesamt oder genau, wie funktioniert das?
Auch so eine Art Standesbeamtin war das.
Und habt ihr außerhalb dieser Hochzeit auch noch mehr von den Leuten da kennengelernt und könnt sagen, ja, die Australier sind alle so bekloppt? Oder war das jetzt auf diese Partysituation beschränkt?
Ja, wir haben noch mehr verrückte Australier kennengelernt. Ja.
Okay.
Später noch, ja. Noch eine Party, wo die alle verrückt waren. Genau, das erzählen wir bestimmt noch.
Du kannst auch gerne direkt jetzt einsteigen. Ja.
Ach, wir waren auf so einer öffentlichen Feier, als mir eine Freundin von, was war das nochmal?
Ja, genau, ich war ja mit 16 schon einmal in Melbourne und bin da für 6 Monate zur Schule gegangen und da gab es so eine Koordinatorin an der Schule, eine Lehrerin, die sich um alle internationalen Schüler gekümmert hat. Und die haben wir jetzt besucht. Die ist mittlerweile in Rente und wohnt in der Nähe von Byron Bay, also in einer total malerischen, touristischen Gegend. Und da sind wir bei ihr untergekommen. Und die hat uns zu so einer Fete mitgenommen, also einer Sonntagnachmittag-Fete unter offenem Himmel, wo irgendwie alle Leute aus dem Dorf hingekommen sind. Also waren Kinder dabei und Leute in unserem Alter und da war auch 50-Jährige oder so und alle haben zusammen gefeiert und sind richtig abgegangen, haben getanzt. War eine gute Stimmung.
Also so die gesamte Kleinstadt
auf
den Beinen gewesen.
Ja, so kann man sich das vorstellen.
Und ihr seid da zufällig reingestolpert.
Genau. So war das, ja. Oh Gott, wo sind wir gelandet? Aber war sehr cool, hat Spaß gemacht.
Ja, was ist dir da so in Erinnerung geblieben, Andy?
Ach, dass die Schulkoordinatorin sich ab und zu verzogen hat und irgendwie mit so einem merkwürdigen Lächeln wieder zurückkam. Und wir hatten schon so, was machen die da? Und dann später am Abend haben wir so rausgefunden, als wir dann bei ihren Freundinnen waren, das waren irgendwie alles Künstler und naja, dann ging es los halt mit dem, ja, mit dem Zeug.
Mit Dingen, über die wir nicht sprechen möchten.
Genau.
Also Dinge, über die wir nicht sprechen wollen, in Australien legal oder illegal?
Illegal.
Und unter der Hand legal. In gewissen Regionen akzeptiert.
Okay.
Ja.
Also gehört gesellschaftlich stärker dazu als hier?
Ich glaube, da, wo wir waren, schon so Byron Bay, die Gegend,
ja,
schon.
Das ist so eine Künstlerhochburg.
Okay.
Die, wo wir waren, zu Gast, die war
das
halt Malerin.
Das San Francisco Australiens.
Ja, so ungefähr. Wo wir waren, die war halt beruflich Malerin und hatte so ein Atelier noch. Und die anderen waren irgendwie so Filmproduzent oder sowas. Und alles so Künstler halt. War witzig, ja. Genau, da war es voll okay. Ja, es war auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, die sind verrückt. Und natürlich, ja, es greift jetzt mega vor, aber ganz zum Ende war ich halt auf dem Konzert von den Lexus und Fire in Melbourne und ich stand ungefähr, ich glaube, 2 Songs habe ich es geschafft, in der ersten Reihe zu stehen und dann dachte ich, ich werde hier gleich getötet oder so oder zerquetscht und ich hatte auch keine Krankenversicherung mehr. Deswegen habe ich mich doch schnell nach hinten verzogen, aber da wurde mir auch irgendwie klar.
Was heißt, du hattest keine Krankenversicherung mehr?
Es war, also man muss ja
du hattest nur
angeben, bis wann man das
macht. Ah, okay.
Und
du hattest überzogen.
Ich hab's ein bisschen verpasst, ja. So wenige Tage. Aber ich dachte mir halt so, ach, statistisch gesehen, da wird schon nichts, das wird schon gut gehen. Ich weiß, es ist blöd, aber auf jeden Fall dachte ich mir dann in dem Moment tatsächlich, so ein bisschen spießig ist das, aber ich dachte mir wirklich im Konzert, okay, wenn du hier vorne stehen bleibst, das
dann
könnte
teuer
werden.
Das ist aber tatsächlich einer der großen Unterschiede zwischen Australiern und Deutschen, dass wir uns so viel Gedanken über unsere Versicherung machen.
Okay.
Das machen die da nicht. Ich glaube auch Haftpflichtversicherung oder sowas, das
haben,
kennen die nicht.
Weil es das nicht gibt oder weil es
also,
die einfach nicht interessiert?
Also Krankenversicherung gibt es schon, aber ich glaube Haftpflicht haben die nicht. allgemein wird das so ein bisschen belächelt, wenn man über Versicherungen spricht. Also wir haben zum Beispiel auch eine deutsche Familie kennengelernt.
Ja.
Das war ganz spannend. Die waren zu viert unterwegs, also mit zwei kleinen Kindern. Und
also unser also erste mehr oder weniger Touristen und nicht eine deutsche Familie, die da gelebt hat.
Ja, pass auf. Also mein erster Gedanke war ja, die werden wahrscheinlich ihren Jahresurlaub genommen haben. Die beiden machen jetzt hier eine größere Reise, weil zwei Wochen in Australien lohnt sich einfach nicht. Ja, und dann haben wir uns mit denen unterhalten und stellte sich heraus, dass die seit 4,5 Jahren mittlerweile auf Reisen sind.
Okay.
Also die haben in Deutschland alles hinter sich gelassen. Krass. Und reisen durch die ganze Welt, machen Freiwilligenarbeit und mal so ein bisschen House-Sitting, dass sie irgendwie bei Leuten einhüten in verschiedenen Ländern und ja, leben von 1.200 Euro Mieteinnahmen, die sie in Berlin beziehen quasi. Da vermieten sie ihr Haus.
Okay.
Ja, und also, ja, nachdem wir uns mit denen unterhalten haben, haben wir nämlich dann auch gedacht, wie machen die das denn mit ihren Krankenversicherungen und allem, wenn sie so keine Einnahmen und haben und Rentenversicherung und ja.
Gut, wobei, wenn man 4,5 Jahre so komplett raus ist, macht man sich da, glaube ich, auch weniger Gedanken drum, wie die Rentenversicherungssituation in Deutschland dann aussieht.
Weil die, ja.
Und wenn man 1.200 Euro Mieteinnahmen generiert, heißt das ja auch schon, dass man eher auf der entspannteren Seite des Lebens sich befindet.
Wenn das Haus stehen bleibt, ja. Es hängt alles am seidenen Haus.
Ja, das stimmt.
Okay, und mit denen habt ihr rein zufällig über Versicherungen gesprochen?
Nee, mit dem haben wir nicht über Versicherungen gesprochen. Uns ist nur aufgefallen, dass, nachdem wir die getroffen haben, wir direkt das Thema Versicherungen ansprachen.
Okay.
Und dann haben wir auch hinterher noch mit Neuseeländern über diese Familie gesprochen. Da hat niemand das Thema Versicherung angesprochen. Während wenn wir hier in Deutschland von der Familie erzählen, haben wir auch schon häufiger.
Ja, ja, wie dann machen die, Frage, die das
wie
denn?
Machen die das ja, denn? Sind die denn gar nicht krankenversichert? Ja.
Haben die gar keinen Bausparvertrag?
Ja.
Gut, wobei das dann ja sicherlich auch irgendwie ein Mentalitätsding ist und nicht unbedingt ein spezielles Spezifikum des Landes, oder?
Wobei es spezifische Mentalität des Landes ist.
Das mit den Versicherungen jetzt,
ja.
Oder?
Ja, weil ihr gerade sagtet, dass die Leute da sich viel weniger Gedanken um sowas zu machen scheinen.
Mm.
Weil da ist ja die Familie jetzt eher ein schlechtes Beispiel für.
Naja, die haben irgendwie schon eine andere Mentalität eingenommen, weil die so viel unterwegs sind. Ich glaube, die haben diese deutsche Mentalität abgelegt.
Ja. Ich glaube, deswegen sind die auch so viel in Australien, weil die da irgendwie so sich zugehörig fühlen. Vielleicht fragt auch halt einfach keiner nach den Versicherungen.
Mm.
Ja. Zusammenfassend habt ihr die Australier also als sehr entspannt erlebt.
Auf jeden Fall.
Absolut, ja.
Unglaublich entspannt. Und das, ja, also die definieren sich halt auch nicht so über das, was sie machen. Und das ist halt irgendwie, sag ich mal, so das Berufliche ist irgendwie nicht so vordergründig. Da kannst du halt irgendwie alles sein, Bauarbeiter und auch immer. Und irgendwie ohne, dass du da nicht stolz drauf bist. Also die sind alle ziemlich stolz und ja, und das spielt nicht so eine Rolle irgendwie, ne? Wie siehst du das? Auch so diese sozialen Sachen, Zwänge oder so, die kannst du halt machen, worauf du Bock hast. Ist irgendwie, das interessiert da halt keiner. Da wirst du halt nicht irgendwie blöd angeguckt, wenn du irgendwie, was können wir als Beispiel nennen? Ja, wenn du halt irgendwie nur irgendwie so einen kleinen Job hast oder so, einen 400-Euro-Job oder jetzt irgendwie mal ein Jahr lang nur irgendwie als Künstler dich irgendwie versuchst oder so vielleicht. Also so, was wir halt erlebt haben, ne?
Ja.
Denke ich mal.
Ich überlege auch gerade, ob man das auch an Verkäufern oder so gemerkt hat. Ich finde, hier nehmen Verkäufer, mal angenommen jetzt in irgendeiner Supermarktkette, manchmal, die wirken nicht so stolz darauf, was sie machen, sondern ich weiß nicht, was das richtige Wort dafür ist, aber.
Sollen wir es erklären?
Aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja, also auf jeden Fall, die Verkäufer sind so.
Die machen
mega,
sich nicht klein für das, was sie machen.
Okay.
So die sind so mega selbstbewusst und du wirst überall gefragt, so, ey, wie geht's dir erstmal? Was erstmal so Gewöhnungssache ist. Rein. Immer, egal, musst du erstmal sprichst darüber, wie es dir geht und. Dann an der Tankstelle wirst gefragt, wo geht's hin heute, was machst du? Und Ja, irgendwie
das
so.
War auch total toll, um so Reisetipps zu bekommen, weil wie gesagt, wir hatten uns nicht großartig vorbereitet und es standen nur so die Eckpunkte, aber ansonsten haben wir echt von Tag zu Tag geguckt, was machen wir heute. Und dadurch, dass man mit jedem ein bisschen ins Gespräch kommt, sei es an der Tanke oder im Supermarkt und man sagt, ja, wir wissen noch nicht, was wir heute machen. Ja, fahrt doch da und dahin, da war ich letztes Wochenende. Also man kriegt von jedem total viele Tipps irgendwie. Mhm. Oder auch einmal stand mir an der Tankstelle, da kam gerade so ein Nationalpark-Wächter oder wie heißen die, so ein Ranger mit seinem Wagen vorbei, hat da getankt und meinte, also hat uns einen Zettel, so ein Infoblatt für die Region in die Hand gedrückt, für die er verantwortlich ist, und meinte, hier kann ich euch empfehlen, fahrt doch da mal vorbei. Mhm. Und schon hatte man irgendwie wieder eine Information.
Wieder einen Tag was zu tun.
Ja.
Okay, also ihr habt die Leute sehr offen erlebt.
Absolut.
Um das zusammenzufassen.
Auf jeden Fall. Allein von meinem Weg zum Flughafen habe ich irgendwie, ich glaube, vier Leute haben mich angequatscht oder so. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur gequatscht mit irgendwelchen Leuten, weil die mich damit angesprochen haben. Hey mate, where are you going? Weil ich immer einen dicken Rucksack auf hatte.
Ah, okay.
Und ja, das war irgendwie, war echt cool. Und der eine hat mich angesprochen, oh, du hast eine Ukulele dabei. Ja, voll geil. Und irgendwie, was kannst du denn so spielen? Und ja, das war irgendwie echt cool. Ja, die sind offen. Das ist schön. Mhm. Macht Spaß. Also man kann Australier unglaublich gut kennenlernen, wenn man will.
Mhm.
Ja.
Wahrscheinlich insbesondere im Kontrast zu den Chinesen. Oder wie habt ihr das wahrgenommen?
Also ich hatte den Eindruck, dass da vor allem eine große Sprachbarriere ist, weil da nicht so viele Englisch sprechen. Mhm. Und ich glaube, also ich bin mit einigen in Kontakt gekommen, weil ich ja mit Einheimischen unterwegs war.
Mhm.
Und dadurch sind viele dann auch vielleicht offen auf mich zugegangen.
Und das war halt in China nicht so gegeben.
Dass man sonst angesprochen wird oder so. Ich glaube, ich kann es schlecht beurteilen, weil ich quasi in so einer Sonderrolle da war, weil ich der Anhang war von Einheimischen.
Okay.
Aber ansonsten waren die auch total offen und nett. Also ich habe unter anderem dann auch diverse Familienmitglieder besucht mit meiner Freundin zusammen und die waren alle sehr, sehr herzlich und haben sich total bemüht, wollten mich gerne kennenlernen. Auch die Großmutter meiner Freundin fing dann an, mit mir auf Mandarin zu sprechen, also auf Hochchinesisch, obwohl die in der Region eigentlich Kantonesisch sprechen, also einen anderen Dialekt. Und sie dachte, wenn sie jetzt wenigstens Hochchinesisch spricht, dann ist die Chance vielleicht etwas höher, dass ich es verstehe. Also die haben sich auch unheimlich bemüht.
Das ist bei den intimsten Familienritualen mitmachen.
Genau,
Wie zum Beispiel?
Ja, ich durfte an einem Ritual teilnehmen. Da ging es so, es war eine Zeremonie, die sich positiv auswirken sollte auf die Sicherheit und das Glück der Familie quasi. Und da war ich mit Hilda, mit meiner Freundin und mit ihrem Vater. Und die hatten zu Hause so Kleidungsstücke von den einzelnen Familienmitgliedern zusammengesucht. Und dann sind wir zusammen zu Hildas Patentante gefahren, die solche Zeremonien durchführt. Und die hatte so einen kleinen Altar mit Räucherstäbchen und Kerzen aufgebaut in so einem kleinen, ich würde mal sagen, wie so ein Kellerraum, der allerdings nicht im Keller war, sondern so auf ebener Erde, also sehr bescheiden eingerichtet, bloß eben mit diesem kleinen Altar. Und dann hat sie zur Vorbereitung auf diese Zeremonie so eine Schüssel mit Reis hergerichtet und Münzen auf dem Reis ausgelegt und diese Schüssel mit hart gekochten Eiern bestückt und dann eben die Kleidungsstücke darauf angerichtet. Und der Höhepunkt für mich war ein Schildkrötenpanzer, der dann ganz oben drauf saß. Dann wurde viel gesungen und meine Freundin musste so Papierschnipsel anzünden und die in so einen Behälter werfen. Dann wurden Münzen auf den Boden geworfen. Also waren so ganz interessante einzelne Schritte, Details, die zu dieser Zeremonie gehörten. Und mein persönliches Highlight war eigentlich, als dann die Patentante irgendwann Hildas Papa fragte, ob er eine Taschenlampe mitgebracht habe. Der so, überhaupt nicht vorbereitet, ich habe keine Taschenlampe dabei, wusste ich nicht. Dann mussten wir erstmal eine 15-minütige Pause einlegen und Hildas Papa hat dann eine Taschenlampe im nächstgelegenen Laden besorgt, wo ich auch überlegt habe, das kam mir irgendwie ziemlich ja, dahergeholt irgendwie,
ja,
vor,
ja,
dass wir jetzt eine Taschenlampe brauchen, ob da nicht die Patentante einen Deal hatte mit dem Ladenbetreiber, weil geschäftstüchtig sind sie ja dann irgendwie auch. Naja, und dann wurde diese Taschenlampe eben auch noch auf diese Schüssel Reis gelegt und dann sind die drei, also Hildas Papa hatte dann diese Schüssel in beiden Händen und dann sind die drei um den Tisch spaziert. Die Patentante vorne weg, die dann ihre Gesänge verlauten ließ und die beiden anderen sind dann hinterher spaziert und ich wurde also in regelmäßigen Abständen immer von dieser Taschenlampe angestrahlt, wenn sie dann gerade an mir vorbeiliefen. Also an solchen interessanten rituellen Zeremonien durfte ich dann teilnehmen. Das war ganz spannend.
Also das klingt ja erstmal relativ exotisch und auch merkwürdig und aus deutscher Perspektive ist ja schon allein die Worte Ritual und Zeremonie zu benutzen irgendwie irritierend. Und bevor das mit der Taschenlampe passierte, habe ich mich aber dazu gezwungen, das irgendwie mit so einem Duktus der Normalität zu betrachten und überlegt, ja, ist ja eigentlich auch nichts viel anderes als Bleigießen oder sowas. Aber das ist dann irgendwie doch, als du weiter erzählt hast, so ein bisschen in sich zusammengefallen. Sind so ritualisierte Sachen da noch viel stärker vertreten als hier?
Ja, total. Also,
ich wollte jetzt nicht Aberglaube sagen, aber.
Ja, aber es lag mir gerade auf der Zunge. Also ich würde das als, wir würden das hier als, ja, Aberglaube bezeichnen. Okay. Das ist da unheimlich verbreitet. Wir waren auch in Tempelanlagen, also da hatten wir dann auch so Räucherstäbchen gekauft, um die dann an
in Andy, du brauchst hier nicht rumschleichen. Das,
okay, ich hol mir ein Bierchen.
Andy holt sich mal ein Bierchen.
Willst du noch eins?
Lass dich nicht stören, nein, danke.
Okay. Ich habe hier auch einen Öffner für dich.
Okay, soll ich das schön...
Normalerweise ist das hier viel schlimmer. Ja. Ihr benehmt euch ganz, ganz vorbildlich.
Ja, danke schön. Soll ich jetzt das Bier im Biermikrofon öffnen oder im Normalmikrofon?
Mach's ruhig. Nein, mach's einfach vor meinem. Deins ist zu okay, empfindlich und teuer. Ach, wunderschön, wunderschön.
Unvergleichlicher Sound.
Das klassische Biermikrofon haben wir ja gerade nicht angeschlossen.
Findet so eigentlich auch so ein Bierraten statt? Hm? Gibt es schon Hörer, die erkennen können, welches Bier gerade geöffnet wurde oder sowas?
Zuschauerfrage, genau.
Ja, genau.
Naja, wir kokettieren ja immer damit, dass wir nur zwei Hörer haben, was nicht ganz den Tatsachen entspricht, aber auch nicht so weit von der Realität entfernt ist, wie ich mir das wünschen würde. Und bisher haben die sich noch nicht dazu geäußert.
Du solltest so eine Anruferaktion starten, dass die Hörer anrufen können, um das Bier zu raten. Dann führst du hier so eine Strichliste, wer richtig geraten hat.
Ja, tatsächlich, um das mal geplackt zu haben, machen wir hier gerade die 48. Sendung. Die 49. Sendung ist auch schon im Kasten. Und für die 50 haben Lars und ich uns überlegt, auf jeden Fall noch mal einen Gast dazu zu holen und vielleicht auch etwas intensiver vor dem Mikrofon zu trinken. Also freut euch drauf.
Yay. Na, darauf erstmal
Prost.
Prost.
Ja.
Prost. Okay. Oh. Aber wir waren noch bei der Taschenlampe, die dir ins Gesicht geleuchtet hat.
Genau, also zu dem Aberglauben und den Zeremonien, die so abhalten. Ne? Also wir waren, wie gesagt, auch in verschiedenen Tempelanlagen, wo wir dann auch so Räucherstäbchen für gekauft haben, die beschriftet werden mussten mit Namen und Adresse. Also wir waren optimal vorbereitet eigentlich. Unserem Glück sollte nichts im Wege stehen. Haben dann diese Räucherstäbchen eben ins Feuer geworfen. Bei den Tempeln mit ganz vielen anderen Chinesen zusammen. Und also für die Leute da ist das absolute Normalität. Die gehen da regelmäßig hin und geben einen Haufen Geld aus für diese Räucherstäbchen, schmeißen dann nochmal einen Haufen Geld in so, ja, Geldbottiche, würde ich fast sagen, wo dann auch Bücher daneben liegen, wo der Name eingetragen wird und wie viel Geld man reingeworfen hat. Also irgendwie...
Ich wollte das nämlich gerade im Kopf schon wieder normalisieren und war bei irgendwelchen Brunnen, wo man hier ja auch einfach Münzen hineinschmeißt, um sich Glück zu wünschen.
Ja.
Aber das ist ja auch eher eine touristische Sache. Das tut ja keiner der Einheimischen hier.
Genau. Und hier geht's ja um das Symbolische so ein bisschen, ist ja quasi egal, wie viel Geld man reinwirft, aber da war es schon so, je mehr Geld du zahlst, desto mehr tust du für dein Glück.
Okay.
Quasi. Mhm. Und zum Teil hat man dann auch in diesen Tempelanlagen, also waren dann Familiennamen aufgelistet von Familien, die besonders viel Geld gespendet hatten. Und das waren an die 300.000 Yuan oder wie viel es waren. Also es war auf jeden Fall wahnsinnig viel Geld, was manche da so gespendet haben. Ja, das weiß ich, weiß den Wechselkurs leider nicht mehr.
Ich glaube durch 8. Also sagen wir mal 30.000 Euro um den Dreh. Also mehr
als
das. Ja. Wow. Okay.
Ja.
Und
das muss eine sehr glückliche Familie sein.
Ja, auf jeden Fall.
Und wo der Aberglaube für mich nochmal besonders deutlich wurde, war, also es gab noch ein Ritual, was ich dann auch mitgemacht habe. Da standen auf dem Boden auch in diesen Tempeln so, ja, fast so ein bisschen wie Würfelbecher aus Holz, aber noch ein bisschen höher mit so Holz. Stäbchen drin und dann musste man die auf eine bestimmte Art und Weise schütteln, diese Becher, und hoffen, dass ein einzelner Stick rausfällt. Da war dann so ein chinesischer Charakter drauf, so ein Schriftzeichen. Mhm. Damit konnte man dann zum Mönch gehen und sich sein Orakel abholen. Also die erste Schwierigkeit war schon mal, dass man als Anfänger erstmal generell alle Stäbchen immer raushaut. und die Leute dann hinter einem schon unruhig anfangen zu trippeln, weil die natürlich auch endlich dran sein wollen und ihr Orakel abholen wollen. Und dann kommt da irgend so ein dahergelaufener Tourist, der das nicht kann. Ja, bis mir dann mal jemand gezeigt hat.
Das sind so Probleme, die man denkt, die würde man niemals haben. Ne?
Ja.
Ja, bis mir dann endlich jemand gezeigt hat, wie man es richtig macht. Dann habe ich es auch geschafft, einen Stick da rauszukriegen. Ja, und dann bin ich zu dem Mönch gegangen und der hat mir dann da sein, also je nachdem, was für ein Schriftzeichen man hat, kriegt man ein bestimmtes Orakel. Und der hat mir dann mein Zettelchen gegeben und dann sollte ich auch nochmal 100 Yuan bezahlen. Okay. Also umgerechnet, keine Ahnung. 15 Euro oder.
Ich bleibe in meinem Modus der kulturell normalisierenden Spiegelung, ist jetzt auch nichts anderes als Astro TV.
Ja.
Das war vielleicht ein bisschen günstiger, wenn man anruft, aber prinzipiell ist es das Gleiche.
Ja. Das Witzige war auch, mein Orakel war halt sehr gut. Deshalb musste ich so viel bezahlen. Meine Freundin.
Das ist nicht ganz ungeschickt als Geschäftsmodell.
Stimmt, ja.
Ja. Ja, meine Freundin hatte nämlich leider nicht so viel Glück. Die hatte nicht so gutes Orakel, aber dafür hat sie das umsonst bekommen.
Ja, wie alles gut quasi. So, ja, gleicht sich aus, das genau. System.
Ja. Aber das Interessante war dann, dass ihr Vater das total ernst genommen hat, dass dieses Orakel so schlecht ausfiel. Das heißt, wir mussten dann unbedingt noch mal zu einem anderen Tempel gehen, dann noch mal ein anderes Orakel befragen.
Weil das hat ja nicht funktioniert vorher.
Und dann,
Defekt.
Ja. Genau. Und dann am nächsten Tag sind wir nochmal zu so einem Fortune-Teller gegangen, die in China auch total verbreitet sind. Also ein Wahrsager quasi, den man dann auch nochmal nach der Zukunft befragt und auch fragt, was man eben tun kann, damit sie sich positiv entwickelt. Und der gibt dann unter anderem Ernährungstipps oder sowas.
Okay. Ich nehme jetzt ja mal fast an, dass deine Freundin ungefähr in deinem Alter gewesen ist.
Ja, ein bisschen älter.
Okay. Und das war so die Art von touristischer Attraktion, die sie dir zeigen wollte?
Ja, wir sind da so mehr oder weniger reingeraten.
Okay.
Und auch für sie war vieles von dem neu, weil sie zwar in China aufgewachsen ist, aber nur bis zu ihrem 12. Lebensjahr dort gelebt hat und dann ein Jahr in Neuseeland verbracht hat, da zur Schule gegangen ist und seitdem, also seit sie 14 ist, glaube ich, lebt sie aber in Australien.
Ah, okay.
Also sie ist schon eher westlich sozialisiert mittlerweile.
Weil du nämlich gerade sagtest, dass ihr Vater das sehr ernst genommen hätte. Da habe ich mich gefragt, ob das ein Generationending ist, weil insbesondere in einem Land, was sich ja in den letzten Jahrzehnten so stark verändert hat, wie China, selbstverständlich die Unterschiede zwischen den Generationen und dem, was die so wahrnehmen, natürlich noch viel größer sind als in anderen Ländern. Darum wollte ich da noch mal drauf zurückkommen, wie alt die denn ist und wie sie das so wahrgenommen hat. Ja. Aber offensichtlich scheint sie nicht repräsentativ zu sein. Vergiss mein Geplapper.
Nee, aber trotzdem ist das ein guter Einwand. Du magst auch recht haben. Mhm. Es kann sein, dass jüngere Leute es ein bisschen anders sehen. Wobei mir auch gerade einfiel, dass ich auch glaube, dass das von Stadt zu Land ein sehr großer Unterschied ist. Also da, wo wir jetzt waren, das war eher ländliche Region. Und da hat man auch viele jüngere Leute gesehen, die diese Tempel besucht haben und die es, glaube ich, auch sehr ernst genommen haben. Aber ich weiß jetzt nicht, wie es in Shanghai ist. Ich kann mir gut vorstellen, oder auch in Peking, dass es da schon, ja, weniger geworden ist quasi.
Also Andy, an deiner Uni gab es weniger Fortune Tellers?
Ja, ich habe nicht so viel mit denen Kontakt gehabt. Nee, irgendwie kann ich mich auch nichts erinnern. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nur von meinem einen Kumpel, den ich in Braunschweig habe, der auch Chinese ist. Das war auch so, der war auch ein bisschen abergläubisch. Also der hat auch irgendwie gebetet und dann sich in eine gewisse Richtung gedreht und abergläubisch, es wird schwierig. Aber nee, ich meine nur,
ja, du weißt ja, wie das hier ist. Also ich differenziere nicht zwischen Glaube und Aberglaube.
Ja. Aber der hat halt auch so Rituale gehabt und so. Die man als Deutscher viel mit weniger Wahrscheinlichkeit hat, so sagen wir mal so ausgedrückt. Ja.
Okay, aber prinzipiell waren wir ja schon längst aus China raus.
Ja, wir waren.
Eigentlich waren wir sogar schon wieder aus Tasmanien raus.
Genau. Und eigentlich sind wir jetzt wieder in Melbourne. So.
Okay, ihr seid also, nachdem ihr der Hochzeit in Tasmanien beigewohnt habt, wieder zurück nach Melbourne.
Richtig, genau. Wieder zu Bettes Freundin.
Zu Hilda.
Wie lange ist man da unterwegs?
Von Tasmanien bis Melbourne. Aber wir sind ja geflogen vom südlichen Ende von Tasmanien. Mhm. 1,5 Stunden bis Melbourne oder so.
Ja, das war wirklich ein Klacks. Okay, das ist also quasi ein Inlandsflug.
Ja, also wenn man das mit dem Schiff macht, dauert es wesentlich länger.
Ja.
Und es ist wesentlich schlimmer, habe ich gehört. Also wir haben so eine Story gehört von so einem Australier, dass er da den schlimmsten Reiheranfall hatte in seinem Leben, weil das die See so rau war. Und das kann ich Ihnen gerne glauben. Da haben wir auch später noch eine Story zu, weil wir die raue See auch mal kennengelernt haben.
Okay.
Ja.
Die Tasmanische See hat es in sich, das dürfen wir dann auch nochmal erfahren.
Ja.
Okay, da kommen wir gleich zu. Aber erstmal sind wir jetzt wieder in Melbourne. Warum seid ihr wieder zurück nach Melbourne?
Ja, weil wir da unsere Basis hatten. Also, da hat Birtes Freundin lebt da, die Chinesin.
Also, das Hilda ist die Chinesin, genau.
Mhm. Und
die Mutter kocht so gut, deshalb müssen wir da nochmal vorbeikommen.
Die Mutter ist so unglaublich nett und cool. War halt auch eine Chinesin und unglaubliche Sprachbarriere zwischen uns, weil sie halt ganz, ganz wenig Englisch sprach.
Ja.
Sie geht zur Englischschule, aber. Es ist halt schwierig zu lernen.
Aber lebt halt auch, hat ihren Lebensmittelpunkt auch in Melbourne?
Ja, hat sie auch. Sie lebt da?
Ja.
Genau. Aber ist noch nicht so sprachlich, sag ich mal, noch nicht so weit. Aber wir konnten uns so basic kommunizieren. Ich kann jetzt lecker sagen und voll baue. lecker war
Jose. Wobei, da gibt es auch noch eine Story zu. Also Hosei ist kantonesisch für lecker.
Ja.
Und als ich in China war, wurde mir das beigebracht. Und Hildas Papa hat aber immer versucht, mir die falsche Betonung beizubringen. Damit ich den Leuten sage, you're a pervert und nicht lecker. Mich irgendwann ganz schön durcheinander gebracht. Also bestimmt habe ich es eben auch falsch gesagt. Ob es jetzt Hosei oder Hosei ist, kann ich jetzt schon gar nicht mehr so genau sagen.
Das ist schon witzig. Ja, also wenn man einen Chinesen trifft, der zu ihm sagt und grinsen, sie sind pervers. Er weiß halt jetzt falsch in seine Sprach-App reingesprochen. Wahrscheinlich, ne? Die Übersetzung.
Genau.
Ja,
okay. Also habt ihr euch
wobei Hilda da immer ganz entspannt war. Sie meinte, ach, wenn du das meiner Mutter sagst, ist das egal. Das ist nur bei Männern komisch.
Sie ist pervers. Ja, ich weiß.
Ja, sehr lecker, sehr lecker.
Genau.
Ihr habt euch also in Melbourne grundsätzlich immer den Bauch vollgeschlagen.
Ja.
Lecker, lecker.
Richtig.
Genau, und dann haben wir uns.
Seid von da aus wieder aufgebrochen.
Genau, dann haben wir uns unseren Campervan geholt. Unseren Hippie-Campervan, das war so ein kleiner Bus. Mitsubishi aus den 80ern. Ein bisschen ranzig, Getriebe ging schwer, Lenken war schwer.
380.000 Kilometer runter.
Ja, hat aber einen sehr geilen Wendekreis.
Ja.
Und es lief auch sonst eigentlich alles ganz gut. Wir hatten einen schönen Schlafplatz. Eine Küche hinten drin,
mit einer kleinen Kühlbox.
Ja.
Das war richtig Luxus, fand ich.
Ja, also ich
und fand 20 Litern auf 100 Kilometer.
Ja, 10.
10, okay. Ja.
Tatsächlich. Also es ging eigentlich ganz gut. Ja,
aber ich glaube, ein 40-Liter-Tank, das war interessant.
Ja, wir mussten dauernd tanken.
Okay, und mit dem habt ihr dann weiter das Land erkundet?
Ja, genau.
In welche Richtung?
Dann, ja.
Richtung Nordost quasi, also genau. An der Küste entlang größtenteils. Mit Zwischenstopp in Sydney und in Brisbane, wo wir dann auch den Wagen abgegeben haben nach 4 Wochen.
Okay. Und in den 4 Wochen habt ihr was erlebt?
Ja.
Seid wo gewesen?
Also erstmal sind wir ja von Melbourne Richtung Norden gefahren, ein bisschen ins Landesinnere.
Also genau.
Da hatten wir auch unseren ersten Campingplatz. Wo war der?
Ja, wie Hauka Valley oder so hieß
genau,
das. Das sagt bestimmt kein Schwein was.
Die interessieren die, das
ich wollte gerade sagen, wie die
gegessen haben. Ja, das ist eigentlich
unerheblich.
Ja,
wichtig ist, was ihr da erlebt und getrunken habt.
Ja. Oh ja, was wir getrunken haben. Wir waren tatsächlich erstmal einkaufen. Und zwar bei
Aldi!
Ja, was total geil ist.
Wait, what?
Ja. Australien hat Aldi.
Ja,
das ist unglaublich.
Das ist großartig.
Das war so irgendwie, als würde man so ein Kinderparadies einbrechen, weil wir uns so drauf eingestellt, dass Australien unglaublich teuer wird.
Ja.
Und dann haben wir diesen Aldi. Haben wir entdeckt, es gibt Aldi in Australien und.
Und die Auswahl an Produkten.
Ist Australien teuer?
Ja.
Ja, aber gar nicht so teuer.
Aber wenn man dann danach nach Neuseeland kommt, dann denkt man wiederum, Australien sei günstig.
Ja, das ist tatsächlich so.
Und hätten wir uns mal mit den teuren australischen Sachen eingedeckt.
Ja, so ungefähr.
Aber die Lebensmittel sind qualitativ sehr geil.
Bei Aldi, ne? Ja.
Ja. Und es ist erträglich teuer, dank Aldi. Also wenn man woanders einkauft, wird es teurer.
Der australische Aldi hat dasselbe Logo wie der deutsche Aldi, sieht aber anders aus, richtig? Also drinnen.
Nö, eigentlich fast alles identisch.
Ist fast alles gleich, nur die Produkte sind andere.
Ja, das stimmt. Und der Alkohol ist gar nicht so teuer, weil du vorhin gefragt hast, was wir getrunken haben. Wir haben uns dann erstmal so einen 5-Liter Wein Karton geholt. Ja.
Wie man das halt so macht, wenn man eh campen möchte.
Ja.
Wenn das Leben schon räudig ist.
Ja. Stimmt. Irgendwie muss man sich sehr schön trinken.
Ja. Genau. Für $8, so viel hat sonst eine Flasche gekostet.
Und ich wollte gerade sagen,
wenn man 5 Liter
selbst,
dafür kriegen kann.
Das ist selbst hier ein Schnäppchen, was Kopfschmerzen verspricht.
Ja.
So schlimm war der gar nicht, ne?
Das einzige Schlimme war, dass man halt 5 Liter davon hatte und immer die Schnauze voll.
Genau.
Aber
am allerletzten Abend, nach diesen 4 Wochen, kurz bevor wir den Camper abgeben mussten, haben wir tatsächlich den letzten Schluck getrunken. Also es war gut getimt.
Es hat sich so lange gezogen, weil ich glaube, das war.
Weil wir zwischendurch ohne Ende Gingerbier getrunken haben, um mal was anderes zu haben.
Genau.
Okay.
Ah, Gingerbier, das ist unglaublich geil. Das gibt's hier gar nicht. Ich habe mich in Gingerbier verliebt. Das schmeckt so unglaublich
Erzähl
lecker.
Davon.
Es ist mit Ingwer.
Moment, habe ich jetzt wirklich überhaupt nicht mit gerechnet.
Ja, ob du es glaubst oder nicht. Es ist mit Ingwer. Es gibt die alkoholhaltige Version, die alkoholfreie Version. Wobei die alkoholfreie Version weiter verbreitet ist. Und gekühlt ist es ein sehr schönes Erfrischungsgetränk. Mit süßlichem Geschmack. Und es schmeckt nach Ingwer.
Also mit leichter Schärfe.
Mit leichter Schärfe.
Okay.
Und es macht süchtig. Also wirklich. Also wir mussten immer Ingwerbier dabei haben. Und wir müssen das hier irgendwie nochmal besorgen. Weil inzwischen kann ich sogar wieder trinken. Also es ist auch eins der Getränke, die ich dann immer zu viel getrunken habe.
Ja. Ist es ein ganz bisschen so wie Ginger Ale? Das ist auch so sprudelig und schmeckt auch ein bisschen nach Ingwer.
Ja, aber irgendwie auch nicht.
Also ich glaube, es ist halt nicht ganz so süß wie das Ginger Ale.
Ja, es
schmeckt,
anders.
Noch ein Ticken schärfer.
Ja, es ist
also
sehr
etwas
geil.
Mehr nach Ingwer.
Genau. Ja, jedenfalls, da haben wir eingekauft und das haben wir getrunken. Ja, und dann waren wir.
Und dann haben
das
wir eigentlich
war's.
Vier Wochen mit Essen und Trinken verbracht.
Nee, also, und dann, ich war doch die Frage, wo wir dann waren.
Ja, da waren wir auf diesem Campingplatz, wo am nächsten Morgen, war das, genau, eine Nacht hatten wir da verbracht, also irgendwie inmitten von grünen Hügeln.
Schön direkt so am Fluss, also man konnte ins Wasser plätschern.
Idyllisch, und dann kam den nächsten Morgen jemand vorbei und meinte, Sag mal, wollt ihr eigentlich heute Nacht auch noch hier bleiben oder fahrt ihr bald schon wieder? Weil wir machen hier heute Abend eine Bugs-Party, also Junggesellenabschied. Mhm. Und da kommen noch so ein paar Freunde vorbei. Also wir werden wohl so um die 30 Leute. Und wir würden gerne hier unsere Zelte aufbauen. Und wir so, oh Gott, ja. Wir hatten noch überlegt, ob wir noch eine Nacht bleiben, aber dann haben wir gedacht, ja, nee, dann fahren wir noch. Ja. Fahren wir lieber.
Obwohl es unglaublich schön war. Das war so der Moment, wo ich festgestellt habe, geil, du kannst ja einfach über ein Lagerfeuer machen und den Holz zusammensuchen. Und ja, es war irgendwie so Lagerfeuer gemacht, Wein da getrunken und das war unglaublich schön. Hey, aber ja, wir konnten da nicht bleiben, es wurde unglaublich voll. Mhm. Wir wussten, die Australier sind verrückt. Da wollten wir nicht dabei sein. Und waren auch nur Männer, irgendwie, es wäre auch ein bisschen komisch gewesen.
Ja, später. Ja, das stimmt.
Und da sind wir weggefahren und die schreien uns so,
You're leaking.
Genau. Und ich dachte so, scheiße, ich dachte schon irgendwie, da wäre eine Schlauchleitung geplatzt von unserem Campervan. Und da war halt die Sache, wir haben halt so ein Becken gehabt, so ein Waschbecken. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo fließt eigentlich dieses Wasser aus diesem Waschbecken hin? Irgendwie.
Weil uns wurde nicht gesagt, dass wir Dumpingplätze anfahren müssen oder so, wo wir mal den Abwassertank leeren müssen.
Das hat sich herausgestellt, sobald man losfährt, leert sich das halt irgendwie. Muss auf jeden Fall witzig ausgesehen haben, als wir so ein strullendes Auto hatten irgendwie. Ja. Wo überall Wasser rauskam an den Rändern. Und ich voll panisch und dann haben wir es festgestellt. Ja. Die haben sofort erkannt, dass wir Deutsche sind. Das haben die, besonders wenn ich rede, haben die es erkannt. Bei Birte immer nicht. Die dachten immer, sie wäre irgendwie Australierin meistens. Und dann haben die noch ein paar Arnold Schwarzenegger-Witze gemacht und dann sind wir I'm back oder so. Ja. Und dann sind wir weitergezogen.
Das ist zumindest ein eindeutiger Fortschritt im Vergleich zu Nazi-Witzen, oder?
Ja.
Stimmt. Ja, da hast du recht.
Oh, Deutsche. Ja, okay. Nee, das war schon gut.
Heil Arni.
Ja. Genau. Dann sind wir weitergezogen, waren noch auf diversen Campingplätzen. haben dann auch irgendwie, weil wir so spartanisch gelebt haben, wollten wir Campingkartuschen sparen, haben dann ab jetzt immer Lagerfeuer gemacht und Holz gesucht, das war so unsere Beschäftigung am Abend, erstmal Feuer machen.
Aber das hat auch was Meditatives, ne?
Auf jeden Fall, und ja, ich hab's einfach geliebt so, weil ich muss echt sagen, ich habe vorher nie so Lagerfeuer gemacht.
Ja.
Und dann habe ich dann festgestellt.
Und jetzt bist du voll der Profi da drin.
Das ist ja gar nicht so schwierig und dann so schön.
Sein, das Holz ist feucht, das.
Aber selbst dann geht's auch manchmal.
Brauchst halt mehr Zeit.
Genau. Also wenn man ganz dolle Hunger hat, ist schlecht.
Und deine Klamotten stinken. Und du brauchst eine Stunde, um irgendwie einen kleinen Topf Wasser zu kochen. Aber es macht einfach Spaß. Und da hatten wir auch einen Campingplatz, wo wir uns dann die Pfanne geliehen haben von so einem Camper, der da noch stand.
Der war ein bisschen creepy.
Ja, das war echt merkwürdig. Und da haben wir dann gekocht über unsere Feuerstelle. Dann haben wir da einen Topf rübergestellt, haben wir Fisch gebraten und haben uns Lachs gemacht, den wir bei Aldi gekauft haben. Der war gar nicht so teuer. Und es
und
war,
du hast aber, glaube ich, Steak gegessen.
Ich habe sogar
Steak. War gerade das Steak perfekt gebraten. Und dann kam dieser Typ in seiner Unterhose vorbei und hat sich zu uns ans Feuer gesetzt.
Und ich dachte so, oh nein, bitte nicht. Und er war wirklich ein bisschen creepy. Ja.
Ja, und mit dem konnte man ganz, ganz schlecht verstehen, weil er so einen starken australischen Akzent hatte.
Aber ist australisches Englisch nicht sehr klares Englisch?
Nein, überhaupt nicht.
Und gerade wenn die so ein bisschen aus ländlichen Regionen.
Ich bin irritiert, aber sei es drum.
So ein bisschen wie Ostdeutsch vielleicht.
Okay.
Oder sehr, sehr harter Dialekt. Also
gut,
so
wahrscheinlich ist das australische Englisch, was ich kenne, halt das Englisch aus den Großstädten.
Das kann man ganz gut verstehen.
Ja, aber.
Wir mussten mehrfach nachfragen. Und
gotta know it oder so. Nee, gotta love it.
Yeah. You gotta love it. Und da habe ich, glaube ich, dreimal nachgefragt, bevor ich verstanden habe.
Ich glaube, haben wir es dann noch am selben Abend verstanden oder ist uns das immer am nächsten Tag eingefallen? Ich hab's verstanden.
Aber seitdem sagen wir das regelmäßig, weil wir das hat sich eingebrannt.
Ja.
Okay, also ihr seid nach wie vor in einem Camper unterwegs und steuert verschiedene Campingplätze an.
Genau, haben das Hippie-Leben gelebt.
Mhm.
Erstmal Hängematte aufgespannt, dann Feuer gemacht. Irgendwann musste man mal duschen, dann hatten wir so eine kleine Campingdusche dabei, die man erstmal in die Sonne legen musste und dann ewig warten musste, bis das Wasser warm wird. Durfte auch nicht zu heiß sein. Musste man irgendwie ein Seil um den Baum wickeln und das die
ja,
Dusche hochziehen.
Ja, so eine Art Flaschenzugkonstruktion hatten wir, um die Dusche auf den Baum raufzuziehen und dann Ja, hat sich einer drunter gestellt und der andere hat quasi die Dusche bedient.
Und den anderen geduscht. Der Duschentechniker. Genau. Den Wasserstand überprüft, die Temperatur, den Streibfluss. Auch eingeschäumt und alles. Ja, das war witzig.
Okay, und euer Campingtrip hat euch dann also irgendwann in die nächste Großstadt geführt, wo ihr den Wagen wieder abgegeben habt, richtig?
Boah, das ist aber jetzt so viel übersprungen.
Also, ja.
Also vorher hatten wir noch...
Entschuldige, also, ich bin nach eurem Dokument gegangen, was ihr mir gegangen seid.
Ja, vorher sind wir erst nicht abgesprungen.
Dieses Dokuments habe ich gerade nichts übersprungen.
Doch Sydney war dann noch, ne?
Ja. Also Sydney war die
Großstadt.
Ja, aber da haben wir das Auto noch nicht abgegeben. Okay. Aber die Hälfte von dem, was du gesagt hast, war richtig.
Danke.
Ja, Sydney war ganz cool, weil wir da mal wieder ein bisschen Luxus hatten, was wir genossen haben. Da haben wir in einer Airbnb-Wohnung gewohnt und echt ewig danach gesucht, weil wir ja, wie gesagt, die ganze Zeit spontan unterwegs waren und wenig im Voraus geplant haben. Und wenn man so von heute auf morgen in Sydney unterkommen möchte, ist es nicht so einfach, was Passables zu finden zu dem Preis, den wir zahlen wollten. Ja, aber letztendlich haben wir richtig Glück gehabt und hatten dann so ein nettes kleines Apartment bei Leuten im Garten quasi, die in so einem schicken Viertel gewohnt haben, direkt am Nationalpark, also ein bisschen am Stadtrand von Sydney. Und wir hatten auch noch einen Pool, den wir benutzen konnten.
Das war so geil.
Also es war ja, und sehr konträr zu dem minimalistischen Standard, den wir vorhatten.
Weil wir auch besonders vorher auf dem Campingplatz gelebt haben, wo man seine Toilettenzeit immer anpassen musste.
Ja, genau. Das war auch ganz witzig.
Ja, also die
das
Toilette
war auch ganz witzig, aber wir möchten nicht drüber sprechen.
Ja, die Toilette war bis 12 geöffnet? Oder?
Nee, ich glaube, die Toiletten war, also das war kein offizieller Campingplatz, sondern so eine Rest Area, so ein Rastplatz, wo aber Campen geduldet war. Also man durfte sich da hinstellen, aber weil das eben eine Rest Area war, gab es auch Toilettenzeiten, die halt Rest Areas entsprachen, ja, und nicht Campingplätzen. Okay, und dann schlossen die irgendwie um 16 Uhr oder 17 Uhr. Sprich, wenn du auf Toilette musstest, musstest du bis 17 Uhr gegangen sein. Und die Sonne ging dann um 20 Uhr unter. Also ab 20 Uhr konntest du in die Büsche gehen. Aber so zwischen 17 und 20 Uhr war es schlecht. Da musstest du dich zusammenreißen.
Das sind echt Probleme, die man sonst nicht kennt irgendwie. Aber
ja. Das weiß man dann wieder richtig zu schätzen, wenn man in einem Haus unterkommt, wo man jederzeit auf Toilette gehen kann und jederzeit duschen gehen kann.
Ja, also tatsächlich ist es einfach unglaublich geil, wenn man das vorher nicht hat.
Ja, genau. Man weiß halt die kleinen Dinge wieder zu schätzen.
Wobei halt die Natur natürlich da wieder schöner war, wo wir waren. Wir waren halt in Blue Mountains National Park, der halt total schön ist und haben da halt auch wieder geile Tiere entdeckt. Also mein Lieblingstier habe ich da, glaube ich, gefunden.
Na?
Das ist der Lyrebird. Also,
erzähl mir mehr davon.
Ja, von dem Lyrebird. Also der ist halt wie so ein Mikrofon und ein Lautsprecher in eins. Also,
und einem hübschen Gefieder.
Und einem hübschen Gefieder. Es ist einfach perfekt. Das perfekte Tier. Es kann quasi sämtliche Geräusche imitieren, egal wie komplex oder abgefahren. Das heißt, wenn es eine Autoalarmanlage hört, dann macht es diese Autoalarmanlage nach. Wenn es eine Kettensäge hört und das geil findet, dann macht es dieses Kettensägengeräusch nach und versucht damit so das Weibchen zu beeindrucken. Und manchmal hat es auch so Star Wars-Geräusche oder irgendwie so.
Ja, so Storm. Ja, genau.
So, keine Ahnung.
Weil es dann nämlich Vögel gibt, die diese Geräusche machen, ne? Ja.
Aber ein paar waren ausgedacht, die gibt es so bestimmt nicht in der Natur.
Ja, aber diese Star Wars-Geräusche, das ist wirklich von Vögeln, die da auch leben. Stimmt. Also in Australien gibt es so coole Vögel, die die abgefahrensten Geräusche machen.
Also, einmal dachte ich, also meine erste Nacht in Australien, dachte ich, da wäre irgendwie so ein Skype-Anruf oder so. Ich weiß nicht gar nicht, wie man das. Also, oder wenn man auf seinem iPhone diesen Digital-Klingelton anmacht.
Du blickst in ein leeres Gesicht, habe nie ein iPhone besessen, aber sei es drum. Ich kann mir, glaube ich, ungefähr die Wirkung vorstellen, die das auf dich gehabt hat.
Es klang unglaublich, es klang wie ein Handy, was irgendwie angeht und das war voll abgefahren. Und dann habe ich immer begriffen, das war einfach mal ein Vogel irgendwie. Und ja, ich gucke jetzt gerade in meinem Handy. Ich will das
ob du den Klingelton hast oder ob du den Vogel aufgenommen hast.
So ungefähr.
Du musst es jetzt sagen, das war der Vogel.
Ja, das war ja, der Vogel.
Ja, aber das kommt dem Vogel wirklich ziemlich nahe. Das
also total abgefahren. Und ich dachte so, was? So klingen die Vögel? Irgendwie klingt voll digital. Vogel 4.0 oder so. Genau, und der Leierbird war einfach super. Den konnten wir sehen, als er gerade irgendwie in der Paarungszeit war und ein Weibchen gefunden hat. Und dann haben wir 10 Minuten diesen Vogel beobachtet, wie er irgendwie
sämtlich. Und 10 Minuten gefilmt natürlich, weil wir das so special fanden.
Ja, das war super geil. Irgendwie startender Motor hat er gemacht und dabei sein Gefieder immer so oder weiß ich was. Mm. Und dabei bewegt und ja.
Oh, das Video muss ich haben. Ja, das müssen wir unbedingt in die Shownotes zu diesem
Video
tun. Ja, auf jeden Fall.
Sehr cool.
Das war unglaublich geil. Genau. Naja, danach waren wir halt krasser Sprung waren wir halt.
Ja, nochmal vielleicht ganz kurz zu den Vögeln. Wir waren so begeistert von den Vögeln, dass Andy sich auf so einem Markt in irgendeinem kleinen Ort so eine Pfeife gekauft hat, mit der man sämtliche Vögel Australiens imitieren kann. Wir haben uns das natürlich alles vorführen lassen von dem Standbetreiber da.
Verkäufer.
Ja,
genau. Der konnte auch ohne diese Pfeifen alles nachmachen.
Hi, I'm the Pipe Lord. Genau.
Erst haben wir gedacht, hat er uns jetzt so eine Attrappe verkauft, weil der konnte das ja eh alles mit bloßem Mund nachahmen. Ja, es war ganz witzig. Ab dem Zeitpunkt bin ich dann viel Auto gefahren, weil der Herr neben mir dann diese Vogelarten imitiert hat und ja mit seiner Pfeife da üben musste.
Und irgendwann ist dann eurem klapprigen Camper ein riesiger Schwarm unterschiedlich bunter Vögel hinterhergeflogen.
Ja, genau, so kannst du dir das vorstellen.
Ich saß alle auf meinen Armen, meinen Schultern und ja, ich war der Birdman in dem Moment. Ja, es war echt witzig. Ja, weil da auch der wollte den Kookaburra-Sound nachmachen. Kookaburras sind unglaublich coole Vögel, finde ich. Die klingen wie Affen, die voll am Lachen sind. Also
auf Deutsch heißt der, glaube ich, sogar lachender Hans. Weil, ja. Also Kookaburra oder lachender Hans. Mhm. Weil, gerade wenn die, also ich glaube, zur Abendstimmung geht das los und dann sind die in so einem, wie heißt es bei Vögeln, nicht Rudel, sondern, naja, ein Pulk von Vögeln und die fangen dann alle an, diese Töne auszustoßen. Ja, und es
klingt. Schwarm.
Von mir aus einigen wir uns drauf. Ja, und dann klingt das wie so eine Horde pubertierender Besoffener irgendwie, weil die da so vor sich hin gackern, ne?
Ich finde das so geil. Ey. Du denkst mal, die lachen sich mega schlapp irgendwie so lachende Vögel. Irgendwie. Und da fängt einer an und auf einmal fangen alle anderen auch voll an zu lachen. Irgendwie so.
Ja, eigentlich noch mehr, als hätten sie irgendwie was geraucht.
Ja! Aber unglaublich geiler Vogel. Ja, der war echt super.
Also du hast jetzt schon 2 Lieblingstiere mitgebracht.
Ja, der Kookaburra ist schon ziemlich geil, aber der ist halt nicht so flexibel wie der Leierbird. Ja, weil der Leierbird halt auch den Kookaburra perfekt imitiert. Und das auch gerne, weil da halt der Kookaburra halt sehr markant ist.
Mm, da stehen die Weibchen drauf, die Leierbird-Weibchen.
Neben den Autoalarmanlagen und ja, den Kettensägen. Neben
Autoalarmanlagen Kettensäge.
Genau. Aber dann waren wir halt aus der Natur raus in Sydney, in so coolen Airbnb-Butze.
Haben unseren unglaublich dreckigen, ranzigen, ollen, alten Camper da in das Nobelviertel gestellt.
In den Hippie-Camper.
Geguckt, dass gerade keiner guckt, schnell ausgestiegen und dann in unsere Nobelbutze.
Wo dick Hippie-Camper draufsteht und Blümchen draufgeklebt waren. Also ganz geschmackslos eigentlich, aber egal.
Ja, aber das hat doch eigentlich schon wieder was. Ja. Wenn eure Gegend hinreichend hipsterig gewesen ist, in der ihr gelandet seid, dann wäre das doch schon wieder cool gewesen. Aber ja, war's nicht?
Es war halt so eine Nobelgegend mit schicken Häusern.
Also eher so mit Blankenese in Hamburg vergleichbar.
Ja, wo Leute irgendwie einen Gärtner bestellen, der den Garten macht.
Und da haben wir halt Kunstrasen verlegt hat. Da haben wir unseren Wagen dann vorgestellt. Natürlich auch nicht bei den Leuten, wo wir untergekommen waren, weil
Elegant. Denen
wollten wir jetzt den Schaden nicht zufügen, haben wir gedacht. Lieber bei den Nachbarn.
Genau. Die haben sich bestimmt gefreut über dieses Deko von ihrem Haus. Ja. Aber egal.
Aber er wurde nicht abgeschleppt.
Nee. Ist ja legal. Ja. Genau.
Und habt ihr euch also wieder frisch gemacht.
Ja. Genau. Frisch für. Ja.
Dann haben wir Sydney erkundet. Sehr schöne Stadt.
Wie lange wart ihr da insgesamt?
3 Tage.
Ja, 2 Nächte nur.
Reicht das, um Sydney zu erkunden?
Nee, es reicht nicht. Eigentlich hat es mich auch ein bisschen geärgert, aber wir waren so hin und her gerissen, weil wir ja nun auch quasi jeden Tag für den Camper bezahlt hatten. Ja. Und wir wollten jetzt nicht den Camper eine Woche da unbenutzt lassen, nur um uns Sydney in Ruhe angucken zu
können. Aber dann haben wir halt so einen echt mega schönen Rundgang gemacht, wo man eigentlich schon fast so in den extrem reichen Vierteln rumläuft. Und dabei Sydney übers Meer angucken kann. Quasi man läuft auf so einer Landzunge quasi am Sydney herum. Und ja, das war sehr, sehr schön. Schöne Gegend. Redende Toiletten gab's da. Die dann sagen, ja,
also herzlich willkommen. So die Dinge, die dir in Erinnerung geblieben sind.
Ja, tatsächlich. Ich fand das sehr witzig irgendwie. Also ich bin da reingegangen und dann geht die Tür zu. So, ja, herzlich willkommen. Sie haben ja 10 Minuten. Und da hast du gespielt und dann kam das Waschbecken aus der Wand gefahren.
Mein Name ist Charles. Ich nehme Ihre Dung entgegen.
Oh, Ihre Urinwerte sind heute nicht sehr gut. Haben Sie schon ausreichend gegessen? Naja. Ja, das war witzig. Genau.
Und was dann, muss man in Sydney unbedingt gesehen haben?
Puh. So, das.
Also der Manitou Spitbrook. Unbedingt.
Ja, also neben dem.
Bitte was?
Der Manitou Spitwalk. Also diese Walk durch das Reichenviertel, den wir gemacht haben.
Ja. Der heißt so, weil man von Manly nach Spit läuft. Nicht, weil es männlich ist zu spucken, wie man vielleicht auch meinen
das
könnte.
Das habe ich tatsächlich gemeint gerade, ja.
Ja, nee, die Orte heißen so. Genau, also neben diesen Hauptattraktionen, die man wahrscheinlich nicht nennen muss, klar, dass man da hin muss, irgendwie Harbour Bridge und Opera House, können wir diesen Walk sehr empfehlen. Weil man da genau halt von dem Circular Quay, also wo das Opera House ist, mit der Fähre, bis nach Manly fährt, sprich man hat erstmal ja vom Boot aus eine tolle Aussicht so auf die Harbour Bridge, auf die Oper und kommt dann in Manly an und geht dann die ganze Zeit an der Küste entlang, hat also immer eine tolle Aussicht auf die Bucht und auf der anderen Seite hat man eben diese netten Villen. Ja, also.
Genau.
Ja, und wenn man gern zu Fuß geht, weil man geht schon 4 bis 5 Stunden oder so, dann kann man das in Sydney sehr empfehlen.
Genau. Ja, und als wir in so Sydney erlebt haben, dann, es gab noch eine witzige Story. Nämlich die Kindle-Geschichte. Also diese Amazon Kindle, dieses E-Book. Wir waren auf dem Campingplatz und
also kleiner Sprung wieder, das war jetzt bevor wir nach Sydney kamen.
Genau, das ist noch eine.
Ich war auch gerade ein bisschen irritiert.
Ja, nicht in Sydney, also davor. Genau.
Halt dich doch mal bitte an das Programm.
Ja, Entschuldigung.
Die Geschichte endet zumindest wieder in Sydney. Also das wird dann alles wieder da zusammen.
Ihr müsst ein bisschen zurückspringen wieder. Also wir waren auf einem Campingplatz in einer Gegend, die so ein bisschen wo so
dodgy, würde dodgy man in Australien sagen, ja.
Also ein bisschen die Dame Hosse unter den Australiern. Ich darf das hier sagen, wer Dame Hosse. Und da war
eine Gegend mit Potenzial.
Ja, genau. Und wir waren halt wieder so sozial, wie wir sind, sind wir in unseren Campervan eingestiegen. Und ich dachte so, oh, die pennen ja schon alle. Dann haue ich jetzt nicht die Campertür zu, sondern schieb sie so ein bisschen ran, weil eh heiß und zieh die Luft mehr durch. Und ich höre nur so ein Rawums abends und dachte, shit, mein Kindle ist rausgefallen. Aber ich war schon so halb im Tiefschlaf, dass ich da so, oh, jetzt mal aufstehen und ich hole den morgen so, weil irgendwie war man auch schon so eingestellt.
Aber du dachtest ja auch, der Kindle sei im Auto runtergefallen, ne?
Ja, ja.
Woraus also, ich schließe, dass er aus dem Auto hinausgefallen
ist. Genau, ja, das haben wir dann am nächsten Tag nämlich gedacht, als wir den Kindle
gesucht haben,
ja, das ganze Auto auf den Kopf gestellt haben und der Kindle war nicht zu finden. Und dann fiel uns auf, ach ja, wir hatten ja die Tür nicht richtig rangemacht und sahen dann diesen Schlitz und dachten, ja, der Kindle würde da genau durchpassen. Stimmt.
Und dann kam auch noch so zufällig irgendwie Jugendliche an unserem Auto vorbeigelaufen, haben wir mit der Taschenlampe geleuchtet und gelacht. Und das, daran kann ich mich auch noch erinnern. Irgendwie so ganz halb, so halb im Schlaf und so. Jedenfalls Ende der Story. Mein Kindle war weg am nächsten Tag. Riesiges Drama.
Wie unerfreulich.
Ja, auf jeden Fall. Ich war voll.
Vor allem, weil wir ja genau an dem Tag einen Strandtag machen wollten, natürlich lesen wollten.
Ja, das war sehr wichtig.
Was hättest du denn da gelesen?
Ah, die Biografie von Steve Jobs. Hatte ich mir gerade runtergeladen. Mhm. Sehr geile Sache eigentlich.
Nur am Rande, erzählt weiter unsere Geschichte.
Richtig. Und da haben wir ein Pärchen getroffen. Eine Deutsche, die in Australien geblieben ist und jetzt mit Australien zusammenlebt. Mhm. Sind ins Gespräch gekommen. Sie arbeitet am Flughafen, hat Kontakte, Connections und Leute lassen auch.
Kann dir illegalen Kinder versorgen.
Ja, nicht mehr illegal.
Gefallen ist.
Ja, den ein verpeilter Mensch in ein Flugzeug liegen lassen hat. Das war halt die Sache. Und ja, geil, das hat sie uns halt angeboten. Die lebten in Sydney.
Mhm.
In der Story. Wir waren jetzt in Sydney. Das war der perfekte Moment, um da mal nachzufragen. Habt ihr ein Kindle? Und wie man eher raten kann, die hatten ein Kindle. Und ja, dann da war es aber so, oh, ich muss in einer Stunde jetzt hier weg aufhören, arbeiten nach Hause. Und da sind wir mit unseren Hippie-Camper-Van die schlimmsten Straßen in Sydney lang gefahren, diesen Kindle abzuholen.
Und Google Maps kann man ja in einer Großstadt vergessen, ne?
Ja, es ist.
Also ansonsten sind wir ja große Fans von Google Maps, aber in einer Großstadt funktioniert das nicht. Sprich, wir haben alle Tollways, also alle Mautrouten,
ja,
bestimmt dreimal genommen, weil wir uns immer wieder verfahren haben auf dem Weg zum Flughafen. Ja. Aber letztendlich haben wir gewonnen. Wir hatten dann.
Da sind uns die Kinder quasi ins Fenster reingeschmissen, weil wir da gar nicht anhalten durften und wir haben nur Danke rausgerufen und sie bitte und. Da hatte ich ein Kindle. Nigelnagel 9.
Ohne die Biografie von Steve Jobs drauf.
Ja, das wäre in der Cloud. Das kann ich wieder raufziehen. Das war ziemlich cool. Und irgendwann.
Okay, wir befinden uns wieder in Sydney.
Im Moment, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die muss eigentlich noch fertig erzählt werden.
Ja, genau.
Willst du
ja, irgendwann habe ich wieder mein Kindle Geschichte so platziert, wie ich es immer nachts mache, zum Weglegen halt, einen schönen ranlegen, einfach pennen. Irgendwann, ich wache auf, sehe mein Kindle klemmt irgendwie in der Ritze drin vom Wagen. Und dann dachte ich so, warte mal, wenn man den da so halb reinklemmen kann, was ist denn unter dieser Ritze? Und dann haben wir tatsächlich so einen richtig blinden Spot im Auto entdeckt. Also quasi ein Kasten, wo du, der einfach nur so ein Quadratkasten, also.
Wo du nicht rankommst, außer durch diesen kleinen engen Schlitz, wo die gerne reinfallen.
Das heißt, halber Autos.
Du bist jetzt stolzer Besitzer von zwei Kindles.
Genau, Auto auseinandergenommen, einen Haufen von Sachen gefunden, die durch diesen Ritze gefallen sind, neben einem Kindle.
Leider nichts annähernd Wertvolles und Sinnvolles wie ein Kindle, aber
da. Könnte die Vorgeschichte von diesem
Kindle. Eine Gurke und ein Rindschwert.
Ja, so ungefähr.
Ja, es war ziemlich geil. Da hatte ich zwei Kindles und einen habe ich Peter geschenkt.
Yay, hatte ich auch endlich was zu lesen.
Ja. So das, schön. Das war die Kindle-Story. Genau. Ja, und dann sind wir weiter gegurkt, also von Sydney weg. Und?
Ja, ein toller Campingplatz war dann noch, wo wir ein bisschen surfen konnten. Da konnte man sich günstig Surfbrett ausleihen. Könnt und
surfen?
Ja, wir haben es versucht. Können? Also wir können es nicht, aber wir wollten es gerne mal ausprobieren. Okay. Und das war da günstig, sich Equipment auszuleihen. Und die Wellen waren richtig gut. Und dann,
das war einfach alles also geil.
Irgendwie, also das war
der Campingplatz war auch einfach cool. Es war so ein Hippie-Camping.
Der befand sich wo? Also ich vermute jetzt einfach mal irgendwo zwischen Sydney und Brisbane.
Ja, genau. Ja, genau. Weiß nicht, ob auf halber Strecke oder
ist
so.
Ist auf jeden Fall Waves. Also falls ja, jemand also, mal da lang gurkt von den Zuhörern.
Und der ist sehr empfehlenswert.
Unglaublich total empfehlenswert. Okay. Perfekte Wellen, Surf-Equipment für $10, Schlafen für $10 und geile Atmosphäre.
Nette Leute.
So ja. Hippies auch. Also, deswegen waren wir perfekt aufgehoben da mit unseren Hippie-Camper-Van.
Ich höre das Wort Hippie erstaunlich oft in eurer Erzählung. Und nicht nur, weil du immer von einem Hippie-Van sprichst. Ist Australien hippiesker als die restliche westliche Welt?
Oder? Auf jeden Fall, kann man so sagen. Das ist eine
also es gibt da so Hippie-Hochburgen tatsächlich.
Mhm.
Ich, auch in der Nähe von der Gegend, wo wir jetzt drüber sprechen, also zwischen Sydney und Brisbane gibt es so einen Ort, der heißt Nimbin. Da sind wir leider nicht gewesen, aber der soll extrem hippie-mäßig sein. Okay. Da laufen die alle in diesen Hippie-Klamotten rum und da wird auch ganz viel Gras geraucht und sowas.
Genau.
Moment, ich notiere.
Ja, ich weiß ja, ob die auch internationale Bestellungen aufnehmen. Ja.
Nein, das ist dann meine Option, falls ich irgendwann mal aussteigen möchte.
Ja, ja, wir waren auf 2 Hippie-Märkten, ne, insgesamt.
Was ist denn ein Hippie-Markt? Das ist ein Flohmarkt, nur dass alle kiffen.
Ja, und wo so Leute in Regenbogenklamotten auftauchen mit verspiegelten, runden Brillen, Zylinder tragend und ihre Kunstwerke verkaufen.
Mhm.
Also Orte, in denen die 70er nie aufgehört haben.
Ja. Genau, und ihre Traumfinger auch noch verkaufen und Kunstwerke, genau.
Ja, und da kann man zum Beispiel auch, glaube ich, sich die Zukunft vorhersagen lassen und so.
Mhm.
Und das Orakel befragen. Genau. Mit Engeln in Kontakt treten. Das fand ich auch sehr interessant. Vielleicht hätten wir das mal machen sollen.
Hätte mir schon geholfen. Vielleicht fürs Glück irgendwie ein bisschen auffüllen oder so.
Ja. Wir hätten sogar eine Taschenlampe dabei gehabt.
Sehr gut.
Hättet ihr denn mehr Glück gebraucht oder lief es eigentlich
besonders? Aber wir hatten eigentlich wahnsinniges Glück.
Und auch Unglück, aber irgendwie Glück im Unglück.
Ja, ständig Glück im Unglück, wie auch mit dem Kindle, wo wir erst dachten, oh, was für ein Mist und hinterher was. Mehr gut, dass uns das passiert ist.
Ja, in Brisbane waren wir wieder näher in einer Airbnb-Butze beim Pärchen in der Wohnung. War echt cool. Und haben sämtliche Microbreweries bekundet in der Stadt.
Oh, das klingt also zauberhaft.
Ja, ja, das war auch geil.
Großartig.
Die haben auch nicht das deutsche Reinheitsgebot da. Wie wäre das gedacht?
Das deutsche Reinheitsgebot ist so kultisch, dass ja hier verehrt wird, auch echt Blödsinn, wenn man sich mal ein bisschen so mit dieser Craft-Beer-Szene befasst. Die tun da merkwürdige Chemikalien rein, die aber erlaubt sind, weil sie nicht direkt Kontakt mit dem Sud haben, sondern wiederum in anderen Chemikalien gelagert werden. Aber du darfst halt keine Erdbeeren reinschmeißen, ne?
Ja, stimmt.
Ehrlich?
Das ist wirklich relativ absurd, ja.
Oh, das wusste ich gar nicht. Sehr schockierend.
Ja. Genau, aber die haben halt alles reingeschmissen, ne? Sämtliche Früchte und...
Ja, also da, wo wir waren, haben sie 6 verschiedene Biersorten angeboten. Mhm. Und wir waren ja nun unseren ersten Abend da, haben also jeder unterschiedlich, also jeder ein anderes Bier ausprobiert. Und haben uns voll gefreut, den nächsten Abend nochmal hinzugehen und dann ja noch 2 weitere oder wer weiß wie viele noch auszuprobieren. Ja, und dann stellte sich heraus, dass die genau so schmeckten wie die beiden, die wir den Abend vorher hatten. Mm. Also es kam uns fast so vor, als hätten die sich so drauf eingestellt, dass man zu zweit kommt, dass also jeder ein anderes kriegt, aber viel mehr hatten sie auch nicht. Aber es war trotzdem.
Es war trotzdem, und ich muss auch sagen,
auch eine nette Atmosphäre.
Du warst in your pay, ey, hat mir da auch am geilsten geschmeckt tatsächlich. Die hatten auch sowas, ja.
Ist es denn, also schöne Namen hatten besser oder schlechter? Besser oder schlechter als das IPA, was ich dir hier kredenze?
Das ist aber echt schwierig zu sagen, ne?
Es ist ja auch schon lange her. Ich kann mich
nicht erinnern, wie das andere geschmeckt hat.
Man muss das ja immer im direkten
Vergleich. Das ist eigentlich sehr ähnlich. Da kommen Unterschiede, ja.
Ja, also der gemeine Australier scheint ähnlich zu brauen wie Meisel and Friends.
Kann sein, ja. Genau. Und...
Also an dieser Stelle kann man eigentlich ein Hoch auf Airbnb aussprechen, weil wir da so ein unglaubliches Glück hatten mit den Leuten, bei denen wir untergekommen sind. Und an sich mögen wir das eigentlich auch ganz gerne, wenn man so seine Privatunterkunft hat, aber es bot sich jetzt in Brisbane nicht an. Da haben wir dann eben beim Pärchen gewohnt in einem separaten Zimmer und hatten das große Glück, dass insbesondere er, also der Typ, sich unheimlich viel Zeit genommen hat, uns alles Mögliche zu erklären, auf der Karte genau zu zeigen, was man sich angucken kann. Er
hat sich besonders viel Mühe gegeben, glaube ich.
Ja, also er hat eigentlich unseren ganzen Brisbane-Aufenthalt geplant. Und also wir hatten nicht so große Erwartungen an Brisbane, weil wenn man so mit Australien-Reisenden spricht, Brisbane ist immer so, ja, da sind wir durchgefahren. Also man hört selten jemanden begeistert über Brisbane sprechen, so wie Leute begeistert über Melbourne oder Sydney sprechen. Mhm. Aber dadurch, dass wir jetzt diese Insider...
Ja, Opernhaus.
Ja, genau, die haben nicht so solche Icons irgendwie, aber trotzdem hat es echt viel zu bieten.
Ach, ich finde, die Stadt ist ein bisschen sehr durchkonstruiert irgendwie, ne?
Okay, Leute, was muss man in Brisbane sehen?
Also
oder machen oder trinken?
Also auf jeden Fall diese Microbreweries, die lohnen sich Und dann gibt's da so City-Bikes, also eben so, also Stationen überall in der Stadt. Dann kannst du dir am einen Ende der Stadt so ein Fahrrad mieten und dann am Fluss entlang fahren, entweder eben aus der Stadt raus oder in die Stadt rein, je nachdem, woher man kommt. Und dann zum Beispiel zum Botanischen Garten da einmal durchfahren, was sehr schön ist.
Swimmingpool.
Genau.
Ein Public Swimmingpool haben die, also einfach so random in der Stadt, kannst du einfach mal die Badehose anziehen und ins Wasser springen und die Stadt angucken dabei.
Sehr cool.
Ja, ist sehr, sehr geil.
Und so einen kleinen Strand gibt es da eben auch. Also es ist nicht wie so ein Schwimmbad oder ein Freibad, sondern so ein bisschen auf natürlich gemacht.
Ne? Ja,
wie
genau.
Wie groß ist Brisbane? Jetzt mal so ganz grob überschlagen.
Ich schätze 300,000-400,000 so.
Ehrlich? Ja, weniger? Doch, könnte sein. Nee, wenn hätte ich mehr gedacht.
Mehr? Okay. Ja, könnte sein.
Auf was für einer Fläche? Also ist das eine Großstadt oder ist das eher so ein sich weit verteilendes Dings?
Boah, das ist echt.
Da fragst du ja was.
Wollen wir mal sagen, so ein bisschen.
Nee, das klang für. Ich frage, weil das jetzt für mich so klang, als wäre das keine Großstadt. Als wäre das eher eine relativ großflächig auseinanderliegende, relativ entspannte Zusammenrottung von Häusern und irgendwelchen coolen Erlebnismöglichkeiten.
Also ich finde, es hat Großstadt-Feeling auf jeden Fall, weil es so viel Hochhäuser gibt und so ein Central Business District, also viele so hohe gläserne Bürogebäude. Aber dieser Stadtkern ist dann wiederum auch verhältnismäßig klein und dann hast du schon recht, dann verläuft es sich eben auch sehr stark und hängen dann viele Wohngebiete dran und sowas, ne?
Ich wollte ja gar nicht recht haben, ich wollte ja nur gefragt haben. Weil das für mich halt so klang gerade in der Erzählung. Ich meine, ihr habt von einem Public Swimming Pool erzählt.
Ja, und der ist halt mitten in der Großstadt eigentlich. Okay. Also da fließt ja ein Fluss durch, frag mich jetzt nicht, wie der heißt, aber auf der einen Seite hast du diese
Brisbane River.
Ja. Du, ich glaube, der heißt tatsächlich so.
Ja, ich glaube echt. Ja.
Fuck yeah! Das
ist ja. Und du hast halt auf der einen Seite diese Hochhäuser, Shoppingzentren und so weiter und auf der anderen Seite ist es ein bisschen ruhiger, da ist glaube ich ein Kunstmuseum und so verschiedene Bars und Kneipen und sowas und da ist dann auch dieser Swimmingpool mit dem kleinen Strand und auch so ein paar Liegen haben sie dann so aufgebaut auf der Rasenfläche da an dem Ufer, also es ist so eine Leisure Zone oder so, wo man relaxen kann nach dem Arbeitstag oder sowas.
Okay, und in Brisbane seid ihr euer Fahrzeug wieder losgeworden.
Ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Ja. Das Ende einer Ära.
Ja. Ist so. Aber gut, dass der Wagen langsam abgegeben wurde. Also der war schon ein bisschen abgewohnt. Kann man so sagen.
Ja, genau.
Also es hat jetzt gereicht, dass wir so lange in diesem kleinen Auto gelebt haben.
Und dort habt ihr euch dann in ein Flugzeug gesetzt?
Genau. Und dann kommt die Flughafen-Story. Einer der most stressful moments in unserem Leben, würde ich sagen.
Ja.
Warum? Was ist da passiert?
Ja, also wir machen ja gerne alles Mögliche auf den letzten Drücker. Haben also an unserem letzten Tag in Brisbane morgens nochmal diesen Swimmingpool ausprobiert, von dem wir vorher sprachen, weil wir das noch nicht geschafft hatten. Und dementsprechend sind wir dann relativ spät nachmittags erst am Flughafen angekommen, aber war noch so rechtzeitig, dass es passen sollte mit dem Flug. Naja, und dann kamen wir zum Check-in-Schalter und wollten ja nun unser Gepäck da aufgeben und dann wurden wir freundlichst darauf hingewiesen, dass wir ja gar kein Gepäck dazu gebucht hätten. Und jetzt doch nochmal $120 pro Gepäckstück zahlen sollten. Also ein Haufen Geld und uns fiel alles aus dem Gesicht, weil ich an dem Morgen noch mit der Airline telefoniert hatte, um das abzuklären, wie das jetzt mit dem Gepäck ist, ob das mit inklusive ist oder nicht, weil das, wir hatten das online gebucht, da war das nicht auf Anhieb ersichtlich.
Aber es ist gar nicht das Schlimmste.
Ja, auf jeden Fall hatten die mir am Telefon versichert, dass das mit inklusive sei, das Gepäck. Ja, ich also nochmal die Airline angerufen und es wurde immer später und ja, es hat sich dann also rausgestellt, wir müssen für dieses Gepäck zahlen, das war irgendwie ein Systemfehler. Ja, wir uns also geärgert, aber das war, wie gesagt, 10 Minuten vor Schalterschluss. Wir also schnell zum Schalter haben gedacht, ja, hilft jetzt nichts, müssen wir bezahlen. Mhm. Und dann, stellte sich aber heraus, dass wir noch ein ganz anderes Problem haben. Mhm. Nämlich, dass man nur nach Neuseeland einreisen darf, wenn man auch einen Rückflug vorweisen kann. Also, dass man vorweisen kann, dass man das Land auch wieder verlässt. Aber da wir ja immer alles so von Tag zu Tag planen, haben wir gedacht, ach, wir fliegen da erstmal hin und mal sehen, wie es uns gefällt, wann wir dann zurück wollen, das schauen wir dann spontan. Yeah. Ja, das ist nicht zu empfehlen, das geht nicht, weil dann lassen sie dich gar nicht erst einreisen. Sprich, wir standen da und dann hieß es, ja, tut mir leid, aber sie können nicht in diesen Flieger steigen, wenn sie nicht innerhalb kürzester Zeit mal eben da zum Flight Center rüberlaufen und sich einen Rückflug holen. Yeah. Und ich habe schon gedacht, okay, wo übernachten wir heute Abend? Weil nach Neuseeland fliegen wir wohl definitiv nicht, weil ich wusste ja, also Check-in war so kurz vor Schluss. Mm. Und ich dachte, in 5 Minuten kann man keinen Flug mehr buchen.
Mm. Aber es geht.
Haben wir aber es geht, genau. Ja. Also wir wurden dann zu diesem Flight Center geschickt und die Dame am Schalter war ganz nett und meinte, ja, lassen Sie mir das Gepäck hier und ich lasse den Schalter noch so lange offen, bis Sie wieder hier sind. Ja, und dann hatten wir eine super nette Frau da in dem Reisebüro, die sich super schnell drum gekümmert hat um unseren Rückflug und dann haben wir es gerade noch alles rechtzeitig geschafft und da hatten wir dann auch mal wieder Glück im Unglück, weil das ist dann völlig untergegangen, dass wir eigentlich hätten noch $120 pro Gepäckstück zahlen müssen. Das war dann irgendwie völlig nebensächlich. Die wollten uns nur schnell irgendwie dann doch in diesen Flieger bringen. Ich glaube, das haben die echt vergessen.
Sag ich doch, Glück im Unglück.
Ja. Genau, und der Flieger ging dann auch erst eine Stunde später. Mhm. Ich vermute, dass es auch irgendwie mit uns zusammenhing und unserem kleinen Fauxpas. Ja, aber wir sind pünktlich in in Christchurch gelandet in Neuseeland, weil wir Rückenwind hatten. Also im Endeffekt ist alles gut ausgegangen.
Okay. Wir haben also Australien, wir haben also Mad Max verlassen zugunsten vom Herr der Ringe.
Richtig.
Genau. Ja.
Da haben wir die erste wundervolle Nacht in Neuseeland verbracht am Flughafen.
Okay, wann seid ihr gelandet? Also rein zeittechnisch?
1 Uhr nachts ungefähr oder um Mitternacht.
Ja, und genau. Der nächste Flug ging um 10 und wir dachten so, ey, für diesen einen blöden Tag holen wir uns doch kein Hotel oder so. War eine scheiß Idee. Weil die dafür sorgen, dass du da einfach nicht im Flughafen schlafen darfst. Mhm. So eine Polizei, sag ich mal, die Flughafenpolizei, die überprüft, ob irgendjemand einschläft oder so und dann wieder wachrüttelt.
Jetzt echt?
Also du darfst auf diesen harten Metallbänken, darfst du sitzen und da darfst du auch schlafen. Da kann man nicht schlafen, aber da darf man schlafen. Aber du darfst dich auf keinen Fall auf den Boden legen. Und wir hatten ja nun vorher die naiv-romantische Vorstellung, dass wir unsere gemütlichen Campingmatten da ausbreiten können und Schlafsäcke.
Und Terminal gucken.
Ja, genau. Hatten sich andere auch gedacht, aber das war nicht erlaubt. Wir mussten dann aufstehen.
Genau.
Ja. Sehr, sehr schade.
Aber war denn so viel an dem Flughafen los, dass das ein Problem gewesen wäre, wenn ihr das oder ihr und
die Also wir das haben das hätten? Problem natürlich nicht gesehen, aber schon eine Menge Leute wollten auch einige auf dem Boden schlafen. Mhm. Ich denke mal, die hatten die Befürchtung, dass es dann so ja halt nach Obdachlosenunterkunft aussieht und wenn morgens dann die ersten Fluggäste da um 5 Uhr ankommen, um einzuchecken, fanden die das wohl nicht so schön.
Ihr habt also notgedrungen die Nacht durchgemacht.
Ja.
Mehr oder weniger.
Ich bin nochmal zu McDonald's gelatscht und.
Und hab festgestellt, dass Neuseeland ein teures Land ist.
Nee, das ist gar nicht so teuer. McDonald's ist okay vom Preis, aber es war eine sehr schlechte Erfahrung. Weil
Warum?
Der McDonald's komplett abgeriegelt war. Es war wie so ein Ford. Du konntest so wie so einen kleinen Schlitz mit dem Angestellten reden und dir so deinen Burger quasi bestellen. Und ich hatte keine Liste, ich wusste gar nicht mal, was die haben. Der Typ war mega unfreundlich. Ich meine so zu ihm so, hey, kann ich nicht reinkommen, mir hier was bestellen? So, nee, jetzt ist abgeschlossen, ist die falsche Zeit, um hier einen Burger zu bestellen, mein Freund, hat er so zu mir gesagt. Und dann war ich so, hä, in Deutschland kannst du immer in den McDonald's rein, egal wie spät es ist. Also so, pff, Glaube ich nicht. Bestimmt nicht. Naja.
That ain't Germany, dude. Ja.
Und dann wollte ich mit Kreditkarte bezahlen. Ging aber nicht, weil die dann dieses Auflegensystem haben. Und ich hätte es halt ein Drive-In, hätte ich das machen können, also mit meiner Kreditkarte bezahlen. Hatte aber kein Auto. Das heißt, ich muss halt irgendwie Bargeld beschaffen. Ich halt irgendwie.
Oder ein Auto.
Genau. Das wäre vielleicht auch eine Option gewesen, ja, und ja, gar stimmt. Nicht drauf gekommen.
Da bin ich erstmal ewig gelaufen, um Bargeld zu besorgen, wieder zurück. Hab irgendwie total aus dem Blauen irgendwelche Burger bestellt, weil ich ja keine Liste hatte. Hab nur gesagt, ja, das so ungefähr drauf und das. Dann hatten wir so ganz kleine Burger, eine ganz kleine Portion Pommes. Es fehlte sogar eine Portion Pommes. Hat er irgendwie vergessen oder jetzt erst Böswilligkeit gemacht, keine Ahnung. Ja, und ja, das war meine erste Erfahrung in Neuseeland. Ich dachte irgendwie, es muss ja unglaublich kriminell sein, wenn die den McDonald's so abriegeln wie so ein Bunker. Naja, es war irgendwie nicht eine coole Nacht, aber am nächsten Tag ging es weiter.
War eine gute Erfahrung hatten wir am Flughafen, weil die sowohl in Australien als auch in Neuseeland ein relativ strenges Border-Control-System haben und du darfst ja dann auch keine Erde unter deinen Schuhen haben und das Zelt muss sauber sein und so, weil die halt Angst haben, dass man Keime aus Australien mitbringt nach Neuseeland und dann die einheimischen Pflanzen dort schädigt zum Beispiel.
Okay.
Und das Positive daran war für uns aber, dass wir unser dreckiges Zelt da abgegeben haben und die haben das für uns gesäubert, damit wir das dann in Neuseeland verwenden durften. Ja. Also das war wirklich großartig. Wir hatten eigentlich die Hoffnung, dass es dann auf dem Rückweg auch so funktioniert, wenn wir in Australien wieder einreisen, weil von da sind wir ja nach Hause geflogen. Da war der Service leider nicht so gut.
Was hattet ihr für ein Zelt dabei?
Tracking-Zelt. Noch ein paar Tage vorher geholt von Amazon für 120 Euro. Mhm. Mega geiles Ding. 2 Kilo Gewicht, genau die richtige Größe für 2 Personen. Insektenschutz, total geil.
Also könnt ihr empfehlen.
Ja, war echt super.
Ja, und wir haben uns das in grün ausgesucht, weil ich dachte, wenn wir doch mal irgendwo campen, wo man nicht campen darf, dann ist es ja gut, wenn es Tarnfarben hat. Das
aber es war neongrün.
Neon yeah. Genau.
Knalligste Farbe überhaupt. Genau. Ja, es war echt ein super Zelt. Hat uns sehr viel Freude bereitet.
Okay, das Zelt ist geil, wir sind jetzt nach wie vor in Neuseeland.
Genau, dann nächsten Tag haben wir uns einen Mietwagen geholt. Dann wurden wir geupgradet, weil die meinten so, ey, den Wagen brauchen wir in den Tagen, wo ihr jetzt unterwegs seid, in dem Ort. Haben von der billigsten Kiste dann einen 4-Wheel-Drive bekommen. Ein Sabura Legacy. War das, ne?
Ja, man merkt, dass du kein Autokenner bist.
Ja, egal. War ein tolles Auto. Wir hatten also ein gutes Auto dann bekommen.
Na, du rennst da bei mir offene Türen ein. Ich weiß von Autos auch nur, dass es sie gibt.
Die interessiert mich halt auch eigentlich auch nicht so. Aber der Wagen hat tatsächlich Freude gemacht. Den konnte man sogar.
Gibt es in Neuseeland auch Linksverkehr?
Ja,
okay.
Genau.
Ja, das war also keine große Umstellung für uns.
Und die waren also auch mal Commonwealth oder sind noch Commonwealth?
Ja,
okay.
Die gehören auch dazu. Genau. Ja. Und irgendwie in Neuseeland anzukommen, da auf der Südinsel, das war mega genial, weil da so eine tolle Kulisse ist mit diesen riesigen Bergen und so weiter. Und das waren wir aus Australien gar nicht gewohnt. Da gibt's das so nicht. Da haben wir mehr so Hügellandschaft. Und also schon bei der Ankunft in Neuseeland merkte man, okay, das ist hier irgendwie echt ein Land der Extreme. So, ja. Wir waren total baff, als wir da ankamen.
Also du bist wirklich total überwältigt, irgendwie so solche Kolosse vor dir zu haben, solche riesigen Berge, wo du einfach Auto fährst, ewig Auto fährst und die Dinger ziehen einfach nicht vorbei. Also die Umwelt bewegt sich so langsam an einem vorbei und du stehst da und guckst nach oben und siehst immer noch Berg. Es war so ein geiles Gefühl, fand ich, das so zu sehen. Also das Fjordland hat mir total gefallen.
Ja, das ist so ein Nationalpark. In der Nähe von Queenstown kann man vielleicht so ein ganz bisschen mit auch den Fjorden in Norwegen vergleichen oder so, ne? Also wir waren jetzt noch nicht in Norwegen, aber so ungefähr stelle ich mir das vor.
Ja. Total idyllisch und riesig und gewaltig. Also die Berge sind so hoch, dass da an den Kuppen Schnee liegt, Bergkuppen.
Mm,
Genau.
Ihr wart also erstmal schwer überwältigt.
Ja, ja. Kann man nicht so sagen.
Ja.
Wir befinden uns jetzt vermutlich im Dezember oder Januar oder so. Nur um das mal
zeitlich zu orientieren. Ja, Mitte Dezember, genau. Mhm. Also beginnende Sommerzeit.
Das dort. Wollte ich nämlich gerade fragen. Wie ist das da rein
genau
klimatisch?
Genau andersrum als hier. An sich vergleichbar mit unserem Frühling, ne? Also uns wurde gesagt, dass wir jetzt einen eher kühlen Frühling erwischt haben. Also
wenn es vergleichbar mit unserem Frühling wäre, hätte das die ganze Zeit geregnet.
Na, wir haben ja auch manchmal gute Frühlinge. Aber tatsächlich hat es viel geregnet. Also.
Ja, es war im Frühling wie hier.
Ja.
Okay. Es war sehr kalt, also für deren Verhältnisse, wurde uns gesagt.
Ja, und was ich auf der Südinsel allgemein total auffällig fand, war, dass du hauptsächlich Campervans und Wohnmobile auf den Straßen siehst und kaum normale Fahrzeuge.
Und
also in Neuseeland gibt es ja 4 Millionen Einwohner und ich weiß nicht, wie viele Touristen. Und schon anhand der 12. Autos erkennst du auf den Straßen, vor allem der Südinsel, dass da einfach hauptsächlich Touristen sind. Also die Nordinsel ist ja allgemein auch mehr bevölkert, aber die Touristen treiben sich halt auch en masse auf der Südinsel.
Und unglaublich viele Deutsche.
Na, fandet ihr das unangenehm oder hat
ist gar
das
nicht.
Einfach nee, nur ist nur aufgefallen.
Ist einfach nur aufgefallen, ja, war irgendwie überhaupt nicht unangenehm.
Ja.
Kein bisschen. Und
Du hast gerade so forsch schon gesagt, mega viele Deutsche. Seid ihr da mit vielen ins Gespräch gekommen oder woran machst du das jetzt?
Wir haben echt sehr viele kennengelernt und irgendwann war es schon so weit, dass du, wenn du Leute beim Wandern getroffen hast, hast du schon angefangen, Hallo zu sagen. Und das hat in 90% der Fälle jetzt funktioniert. Also wurde halt gesagt so, ey, wenn ihr an die Ostküste nach Australien geht, ihr werdet nur Deutsche sehen. Das ist von Deutschen richtig bevölkert, so quasi, ne?
Okkupiert.
Und wir haben unglaublich wenig Deutsche getroffen, richtig? Mhm. Eigentlich nur Einheimische. Und diese Erwartung ist dann quasi erst in Neuseeland dann bestätigt worden, dass man Deutsche trifft. Also irgendwie hat sich vielleicht der Trend verschoben oder so.
Ja, den Eindruck hatte ich irgendwie auch.
Ja, und wir haben viele Deutsche kennengelernt, ins Gespräch gekommen, haben festgestellt, dass teilweise welche auch aus Braunschweig kam, wo wir studieren und bei uns in der Nähe wohnen. Und dann dachte ich mir so, oh Mann, ey, bist auf deiner Seite der Welt.
Mhm.
Und da redest du gerade mit jemandem, der neben dir wohnt, quasi in deiner Heimat.
Und das waren auch alles Touristen oder habt ihr auch wieder Leute getroffen, wie die Familie, von der ihr vorhin gesprochen habt?
Ja, tatsächlich. Also wir haben kaum Leute getroffen, die kürzer als wir unterwegs sind,
richtig? Ja, eine Weile unterlagen wir noch so der Illusion, ach, wir sind ja 3 Monate unterwegs, das ist ja echt ganz schön lang.
Und
wenn wir, wenn wir Leute fragen, ach, die sind bestimmt nicht so lange unterwegs, tatsächlich waren wir eigentlich meistens diejenigen, die die kürzesten Auslandsaufenthalte hatten.
Also ganz oft ein Jahr.
Ja.
Mindestens und
viele, die auch so ein Working Holiday dann machen in Neuseeland, da arbeiten und reisen.
Es gab auch Schweizer, die ihren Job geschmissen haben.
Und ein Jahr unterwegs waren, ja.
Irgendwie Australien gemacht haben und dann.
Also Neuseeland scheint so ein krasser Sehnsuchtsort zu sein, oder?
Und ich finde, es ist auch ein besonderer Schlag Menschen, den man da trifft. Die Leute passen schon irgendwie zusammen. Deshalb glaube ich, haben wir uns auch echt mit vielen Leuten gut verstanden, weil das meist Leute waren, die sehr naturaffin sind, gerne wandern, gerne zelten, gerne campen. Ja, irgendwie so, ne? Also ja, schon außer mit ähnlichen Interessen.
Ich würde es jetzt vielleicht so ein bisschen daran festmachen, dass Neuseeland halt, wie ihr erzählt habt, ein Land der Extreme ist, in dem man sehr viel sehen kann. Und Leute, die bereit sind, ihren Job zu schmeißen oder einfach mal ein Jahr irgendwo anders hingehen wollen, natürlich an solche Orte gezogen werden, klar. Ich glaube, das passt tatsächlich ganz gut zusammen, ja.
Während man in Australien in den Hostels auch vor allem so Partyurlauber irgendwie trifft. Das gab es in Neuseeland nicht so. Aber da gibt es auch nicht so richtig viele Orte, an denen du Party machen kannst. Also insofern.
Okay.
Die Neuseeländer sind noch ein bisschen verschlossener als die Australier.
Echt?
Ja, finde ich. Also so, da ist das How are you gar nicht verbreitet. Im Smalltalk ist wesentlich weniger. Das ist ja auch nochmal was Interessantes gelesen über die Kultur, ne? Mit diesem Cutting, blablabla, Dings da.
Ah ja, wie hieß das nochmal? Also ich lese gerade.
Setze eine Kapitelmarke bei The Cutting, bla bla bla.
Ich glaube, das ist einfach ein Fachausdruck dafür.
Ich lese gerade Gebrauchsanweisung für Neuseeland. Ich weiß nicht, ob du diese Reihe kennst. Gebrauchsanweisung für gibt es ja für sämtliche Länder, wo dann so ein bisschen Insiderwissen über das jeweilige Land vermittelt wird. Habe ich jetzt gerade von meiner Mutter geschenkt bekommen. Und das lese ich gerade und da wurde das Tall Poppy Syndrome beschrieben, was wohl in Neuseeland auftaucht und was wir zum Teil auch so ein bisschen vielleicht so mitbekommen haben, ne? Dass die Gesellschaft da es nicht zulässt, dass sich Leute ja besonders in den Mittelpunkt stellen, kann man eigentlich sagen. Okay. Sondern wer halt versucht, sich besonders, also die Aufmerksamkeit besonders auf sich zu ziehen, aus der Masse zu stechen, der wird abgeschnitten. Also wie auf dem, also Poppy heißt der Mohnblume, also wenn man sich so ein Mohnblumenfeld vorstellt und da ragt eine Mohnblume raus, das ist die erste, die abgeschnitten wird, quasi. Mhm. Und deshalb heißt es Tall Poppy Syndrome. Also unter anderem war da auch beschrieben, dass wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche US-amerikanischen Schauspieler oder so sich also gerade besonders präsent sind in der Welt und so, dann wird in Neuseeland überhaupt nicht über die gesprochen. Weil die stechen halt so viel raus, die muss man dann wieder so ein bisschen beschränken. Und ja, fand ich ganz interessant.
Mhm. Witzig.
Sehr spannend.
Ich habe gelesen, dass solche Kulturen ein 20% schlechteres Bruttoinlandsprodukt haben als andere Länder. Tatsächlich. War so eine Studie auch aus Neuseeland quasi. Aber ich glaube, es trifft zu. Also es deckt sich mit dem, was wir da erlebt haben, oder?
Ja, ich überlege gerade, wo haben wir das denn erlebt?
Ja, ich weiß nicht. Also,
ich weiß, dass als ich das las, habe ich gedacht, ja, das stimmt irgendwie, aber.
Ja, man muss ja Sachen nicht erlebt haben, aber
man hat so ein Gefühl dafür.
Man hat so ein Gefühl dafür. Also auch die Leute, die wir getroffen haben, waren jetzt nicht so prahlerisch oder so. Wie von wegen so, ey, hier, ich bin übrigens das und mach das und nebenbei habe ich noch das hier aufgebaut. Und sondern eher so, das ist so echt aus der Nase ziehen müssen, so ein bisschen. So.
Ja, eher bescheiden.
So, dass er gerade ein Buch schreibt und irgendwie noch das macht. Und ja. Damit haben wir nicht so geprahlt, ne?
Ganz im Gegensatz zu den Australiern, die stolz darauf sind, was auch immer sie tun.
Ja, wobei sie damit auch prahlen irgendwie, oder?
Nee, die prahlen eigentlich auch nicht.
Nee, irgendwie nicht.
Generell, finde ich, sind die Kulturen sich schon ziemlich ähnlich.
Das hat für mich gerade einen anderen Eindruck gemacht, so wie ihr es erzählt habt.
Ja, wieso man sagen, also die...
Das sind so Nuancen, glaube ich, die wir beschrieben haben, aber wenn man es, wenn man dann wieder, also du meintest ja eben, die Neuseeländer sind etwas weniger offen,
ja,
man kommt etwas weniger ins Gespräch als mit den Australiern, das kann man auch so sagen, also würde ich dir zustimmen, aber wenn man es dann wieder mit Deutschen vergleicht, dann liegen halt da nochmal Welten dazwischen. Da sind die Neuseeländer und Australier sich deutlich ähnlicher. Also
die
wir
Deutschen
fallen dann
und
da
die
raus.
Australier.
Genau, ja.
Also mit Neuseeländern sind wir auch gut ins Gespräch gekommen, aber das war jetzt nicht so ein Selbstläufer und how are you und genau, richtig. Mhm. Ja, genau.
Okay, ihr seid angekommen, habt bei McDonald's schlecht gegessen und dann?
Genau, waren wir in Milford Sound quasi, das ist ja die Gegend
da. Was?
Milford Sound.
Mann, das ist die Hauptattraktion Neuseelands.
Selbstverständlich ist die da. Ich wollte ja nur, dass du es korrekt aussprichst für unsere beiden Hörer.
Ach so. Und das war im Fjordland. Also in der schönen Gegend, haben uns da unseren ersten Campingplatz geholt und haben auch die ersten Erfahrungen mit ekelhaften Insekten gemacht.
Okay.
Also ich dachte so, oh, wir sind jetzt in Neuseeland, endlich sind diese tödlichen Tiere weg und die Insekten und alles. Und wir haben einfach nur einen riesigen Schwarm Fliegen bemerkt, so wie Fruchtfliegen halt. Ich dachte halt so, ach, wenn das hier alles ist, was es hier gibt, ist ja nicht
kleine
schlimm.
Kleine harmlose Fruchtfliegen. Ja.
Die schwirren einem so im Gesicht rum und überall. Konnte ich halt mit leben so. Aber irgendwie dachte ich dann so, sag mal, was sticht hier so in meinem Gesicht? Und warum tun meine Hände so weh? Und da habe ich gemerkt, okay, es muss wahrscheinlich in diesen Fliegen liegen. Habe halt total naiv jemanden gefragt, den ich getroffen habe. Sag mal, stechen diese Fliegen eigentlich? Der hat voll gelacht. Und dann wäre es erklärt, dass es Sandfliegen sind. Und diese das ist quasi die Plage Neuseelands. Und diese ekelhaften Biester, die haben so ein Schneidewerkzeug, womit die Haut aufritzen. Und dann füllt sich die Wunde mit Blut und das saugen die dann quasi. Sind so Poolsauger, nennt man das. Und erstmal, das tut tatsächlich weh. Und es juckt viel schlimmer als ein Mückenstich. Also es juckt wahnsinnig. Also du musst jucken und wenn du nicht juckst, dann denkst du, du wirst echt verrückt.
Und über Tage. Und selbst nach 2 Wochen siehst du zum Teil noch diese Einschnittstelle. Und das ist dann immer noch so ein bisschen blau angelaufen.
Ja, also das ist echt eine...
Die sind echt Biester.
Und wenn du irgendwie zum Beispiel deine... viele machen dann ihre Hose in die Socke rein, damit das da so schön abgedichtet ist quasi. Und wenn du da das nicht machst, dann kann es echt sein, dass sie unter deine Hose so krabbeln und da losschnibbeln wie sonst was. Ja.
Mittlerweile soll es sogar Sandfly Burger geben, habe ich gelesen. Die Rache der Menschen. Auch genannt.
Was ich ja prinzipiell auch anbieten. Ja.
Genau. Weil die Biester werden auch exportiert in andere Länder. Das finde ich sehr schlimm. Sie sind sogar in Deutschland angekommen inzwischen. In Süddeutschland.
Exportiert klingt so, als sei das Absicht.
Ja, also so unabsichtlich durch Flugzeuge und Verkehr und...
Okay.
Und in Süddeutschland soll es sie jetzt schon gegeben haben. Wir müssen echt hoffen, dass sie nicht in Norddeutschland ankommen. Ja, also das war, genau, das haben wir ja kennengelernt.
Das war eine Katastrophe. Ja.
Dann lieber giftige Schlangen. Die machen das schnell und leidest du nur kurz.
Oh, und gibt es deutlich seltener, mit denen kommt man nicht so viel in Kontakt.
Okay, ihr wurdet von Insekten zerschnitten und dann?
Dann haben wir... Ja, waren wir im Fjordland.
Ja.
Das was also, ist?
Ja, das ist diese Landschaft, die so ähnlich ist wie Norwegen so ein bisschen. Dann waren wir halt bei diesem Milford Sound, also einem relativ touristischen Ort. Ja, wie kann man das beschreiben? Also eben auch hohe Berge und so weiter. Regnet, glaube ich, an über 300 Tagen im Jahr. Und wir hatten jetzt das große Glück, einen Tag erwischt zu haben, wo die Sonne schien, sodass wir da perfekt Kajak fahren konnten. Ja, und hinterher haben wir aber dann von anderen gehört, dass es sich wohl auch total lohnt, da bei Regen hinzufahren, weil da dann nicht nur 4 Wasserfälle sind, sondern das Wasser überall runterfließt. Also du quasi ganze Wasserwände hast da an den Bergen. Also das soll sich wohl auch lohnen. Okay. Auch richtig toll sein.
Hat sich aber auch so schon gelohnt.
Hat sich aber auch so total gelohnt. Also zum Kajakfahren war doch das gute Wetter ideal.
Genau.
Wieder die Frage, könnt ihr Kajak fahren oder habt ihr einfach nur Kajaks benutzt?
Also wir haben
Wer kann nicht Kajak fahren, glaube ich? Also wenn du das einmal siehst, wie es geht, kann man das eigentlich, oder?
Ja.
Also das ist recht leicht zu lernen. Genau,
man sollte halt nur, also ein Guide war schon cool, weil da waren so Bugwellen von riesigen Schiffen. Ich glaube, wenn man da sich nicht richtig reinstellt, hat man halt echt die Gefahr, dass man umkippt.
Ja, das stimmt.
Also weil das halt sehr instabil ist. Und dieses Lenken ist halt so ein bisschen Gewöhnungssache. Mit den Füßen lenkt man ja, indem man so ein Pedal tritt. Aber ich glaube, es geht auch mit der Zeit. Ich glaube, meins war auch total falsch eingestellt. Irgendwie ist es meinen Beinen dauernd top geworden und voll verkrampft. Und naja, aber wir haben es quasi gelernt in der Zeit. Und das ist nichts Schlimmes eigentlich.
Ja, also ich würde sagen, das war so eins der Highlights auf der Südinsel. Und das zweite Highlight war für mich eigentlich die Wanderung, die wir dann im Norden der Südinsel gemacht haben, die ging so über 3 Tage und wir haben 2 Nächte auf dem Berg, weiß nicht, in 1000 Meter Höhe oder was, in der Hütte übernachtet. Und da sind wir absolut an unsere Grenzen gekommen. Also wir sind die ersten 3 Stunden nur steil bergauf gelaufen. Und es ist nicht so wie in den Alpen, dass man so Zickzackwege läuft, sondern wirklich einfach nur steil bergauf. Und nach der ersten Stunde meinte ich dann so, du, wollen wir es wirklich machen oder wollen wir umdrehen? Und selbst nach der zweiten Stunde haben wir nochmal überlegt, also tun wir uns das wirklich jetzt auch noch an den Rest da? Oder wir wussten ja nicht, wie lange es noch so steil bergauf geht.
Ich hätte konstant Puls von 170 oder so, ja, weil es so steil bergauf ging.
Ja, aber dann so nachdem wir diese 3 Stunden geschafft hatten, in dem wir auch keine Aussicht hatten oder was, weil wir durch den Wald gelaufen sind. Da war es dann echt der Hammer, weil wir da so eine tolle Aussicht hatten.
Aber die waren auch nochmal schlimm, dann die restlichen 3 Stunden, die
dann noch kamen. Ja, ne? Dann sind wir auch nochmal 2 bis 3 Stunden gelaufen.
Und dann sind wir in der Hütte angekommen und waren erledigt.
Aber allein diese 5 Stunden, die wir gelaufen sind, das war dann so abwechslungsreich, auch von der Vegetation. Also, das war schon faszinierend.
Das Tolle in Neuseeland ist, dass die Hütten wenig kosten. Also, man kann da in Hütten übernachten, die auf solchen Wanderwegen stehen.
Und Neuseeland, Landschaft, alles top, aber das Tolle ist, dass die Hütten nichts kosten.
Ganz wichtig. Oder wenig. 5 Euro oder so. Und da kann man halt auf den halben Wanderweg übernachten. Mit anderen Leuten noch quasi. Ist so ein Schlafraum großer. Ja, und sehr romantisch. Genau. Schöne Orte halt, ja.
Also es funktioniert halt so, dass du vorher, bevor du auf der Hütte übernachtest, dir so Gutscheinkarten quasi kaufen musst im Visitor Center.
Okay.
Und dann kannst du in allen DOC-Hütten heißen, die also Department of Conservation, das ist so, dieser Verband quasi. Mhm. Und dann kannst du da übernachten und musst diesen Gutschein quasi da in so eine Box werfen. An sich ein ganz cooles System.
Genau.
Ja, dann haben wir da übernachtet, unsere Sachen da gelassen, sind am nächsten Tag auf den Gipfel gelaufen und haben dann nochmal in der Hütte übernachtet und sind dann wieder runtergelaufen. Und da lernt man dann natürlich auch nochmal irgendwie ganz nette Leute kennen, so auf den Hütten.
Ja.
Gleichgesinnte, die das Gleiche geschafft haben wie man selbst, das gleiche Ziel haben wie man selbst.
Dabei haben wir noch neben diesen Wanderungen noch schöne Orte kennengelernt, so wie Wanaka. Das ist auch so einer meiner Favorites waren in Neuseeland. Mit einem schönen See, auf dem man rausblicken konnte und einer schönen Stadt. Und wir hatten gerade einen verregneten Tag erwischt.
Wie heißt der Ort?
Wanaka.
Okay.
Und haben uns überlegt, was machen wir denn jetzt überhaupt? Und dann haben wir gerade rausgefunden, Star Wars ist gerade rausgekommen. War die Premiere. Und tatsächlich, Neuseeland, wegen der Zeitzone, wäre dann ja echt tatsächlich das erste Land, wo man es sehen könnte. Dann haben wir gedacht, wie geil wäre es jetzt in Neuseeland, jetzt die Premiere von Star Wars zu erwischen irgendwie. Und eigentlich war das Kino schon ausgebucht. Das war auch noch so ein Kino, wo es halt auch so ein bisschen alternativ war. Keine richtigen Sitze, sondern irgendwie so Autos, wo du drin sitzen konntest und Sofas reingestellt. Und
also kultig.
So gemütlich, kultig.
Sehr cool.
Und dann haben wir uns halt auf die Warteliste eingetragen, weil irgendwie Platz 15 oder sowas. Und dann hat er immer nacheinander die Leute aufgerufen, weil da halt noch Platz war. Und die ganze Zeit so, oh, bitte, bitte, bitte. Und ich glaube, wir waren nicht die Letzten, die da noch reingekommen sind. Also haben so Glück gehabt wieder. Und konnten Star Wars gucken. Es war derbe geil. Wir haben zwar die Hälfte verstanden. Ja, keine Ahnung. Wie die Star Wars einordnen können, weil wir einfach nichts dazu gelesen haben vorher. Weil wir vorher abgeschieden waren. Wir dachten die ganze Zeit so, wann kommt ein Leia und
Chewbacca und so. Was soll das alles? Ja.
Und ich habe die ganze Zeit nur selig auf diesem Sofa gesessen und dachte, oh, wie wundervoll ist das, wenn man ein Sofa hat. Weil es ist auch, ein Sofa ist so ein Luxusgegenstand für mich geworden, weil, ja, das hast du beim Campen ja nicht. Bist du froh, wenn du irgendwie einen Schlafplatz hast, aber ja, es war schön.
Ja, wir waren vollkommen verwirrt und haben erst am Ende gerafft, wie man diesen Star Wars chronologisch einordnen soll. Die Dialoge waren noch schwer irgendwie zu verstehen. Aber trotzdem cool. Wir haben Star Wars gesehen, haben uns gefreut.
Sehr geile Erfahrung, auf jeden Fall.
Ja. Und dann sind wir aus dieser Zivilisation, aus dem Kino, wieder zurück in die Walachei gefahren und haben am See geschlafen.
Und das war eine richtig tolle Stimmung. Das hatte nämlich geschneit, während wir im Kino waren. Also auf den Berggipfeln zumindest.
Okay.
Nicht direkt im Ort, aber es war dann so eine ganz schöne Stimmung.
Genau. Dann haben wir die Nacht am See verbracht.
Und dann?
Schaffen.
Und dann seid ihr irgendwann
auf die Nordinsel.
Auf die Nordinsel übergesetzt.
Genau, ja, mit der Fähre. Angeblich milde See. Da ist dann ja immer so eine Anzeige, bevor du auf die Fähre gehst. Und das war irgendwie bei Calm. Und ich dachte, ach, das wird ja entspannt.
Und wir setzen uns auch noch ganz da vorne ins Schiff. Also
selbstverständlich. Wer würde das nicht tun?
Das hat natürlich die beste Aussicht. Und das fing auch an wie so in so einem Film, wie so einem Horrorfilm. Es ist alles friedlich, alles schön, alle lachen irgendwie. Und also ich habe mich gefühlt wie bei Titanic eigentlich in dem Film, glaube ich. Weil ich stand jetzt draußen, habe mir auch so die See angeguckt. Es fängt schon so ein bisschen an zu schwanken, geht ein bisschen rauf und runter. Langsam kribbelt schon so ein bisschen im Magen. Ich gehe so ein bisschen langsam rein. Und auf einmal kommen die Wellen da rausgebrochen. Die Leute, die draußen sind, werden klitschnass. Die müssen die, Personal muss die Tür absperren mit Absperrband, dass keiner mehr rausgeht. Und dann ging es auf einmal los. Da waren wir nicht auf offenen See. Und das Schiff hat so geschwankt, dass ich gefühlt habe, als würdest du Kolossus irgendwie in 5-Sekunden-Takt die Abfahrt machen. Also im Magen hat so richtig so dieses Schmetterlingsgefühl gehabt quasi. Oder dieses Kribbeln halt. Also, ich habe ja noch gelacht am Anfang, aber irgendwann wurde es halt, irgendwann wurde stressig, so nach einer Stunde, weil ja, Birte ging es halt dann irgendwann nicht mehr so.
Ich fahre gewöhnlich nicht Kolossus aus genau diesem Grund, dass ich da schlecht von wird. Und ich dachte, mit mir ist irgendwas falsch, weil alle um mich rum wirkten total entspannt. Da hat außer keiner gelitten. Außer eine, die gekotzt
hat vor uns. Aber
ja, eine, aber alle anderen wirkten total entspannt. Und ich dachte, oh, ich stelle mich ja an hier.
Aber das Ding war, die Schwachen haben sich alle in die Mitte verzogen, weil da halt die Schwankung, sag ich mal, geringer ist. Habe ich halt so gedacht, okay, da gehen wir jetzt auch hin. Ich wollte natürlich nicht direkt mit Bitte hingehen, sondern erst mal gucken, ob da irgendwie Platz frei ist. Soll ich mich durch dieses schwankende Schiff begeben? Bin von einer Seite zur anderen gestolpert, weil es halt so hin und her geschwankt hat. Und es fühlte sich an, als wärst du irgendwie so ein D-Day, willst du irgendwie langlaufen. Überall lagen Leute am Boden, überall Kotztüten, alle gereiert. Also ich habe mindestens 20, 30 reihende Leute gesehen auf diesem Schiff.
Als ich das hörte, fühlte ich mich wieder gut, weil ich hatte ja noch nicht gekotzt.
Und ich dachte so, okay, warte, wenn du Birte jetzt das zumutest, hier nochmal lang zu gehen, weil diese schwankende Schiff, dann wird sie sofort auch losbrechen. Da bin ich halt mit irgendwie 2 Kotztüten wieder zurückgekommen. Und dann hatte ich auch noch so Kaugummisse bei gegen Übelkeit, aber die haben anscheinend ja nichts gebracht. Naja. Aber wir haben es überstanden. Aber die See soll wohl so rau gewesen sein. Ich habe es dann später noch mitbekommen, als ich weggeflogen bin, dass einer gerade zu dem Zeitpunkt eine Kreuzfahrt gemacht hat, die genau dann abgesagt wurde in dem Gebiet wegen der See. Also muss echt krass gewesen sein. Es war auch krass. Ja, und das war echt so eine Erfahrung. Also das war schon heftig.
Also ich will nicht wissen, was die als raue See bezeichnen, wenn das ruhige See war.
Ja, aber wohl irgendwie falsch diagnostiziert. Ja, jedenfalls, wir sind irgendwie heil angekommen und wurden dann, ach, wir hatten was eingefädelt vorher.
Ja, also das war dann so um die Weihnachtszeit rum, also kurz vor Weihnachten, und da hatten wir uns überlegt, dass wir gerne mal eine Weile an einem Ort sein wollen und nicht unterwegs sein wollen, nicht uns auf Krampfen Hostel oder Campingplatz suchen wollen, weil die sind zu der Zeit eh maßlos überfüllt. Und dann hatten wir uns übers Internet ja bei House-Sitting was organisiert. Und
also wir haben es auch erst über die Familie, die 4 Jahre unterwegs war, erfahren, dass es sowas gibt.
Genau.
Ja.
Und da haben wir also über diese Internetseite ein nettes neuseeländisches Pärchen kennengelernt, die über die Weihnachtszeit und Neujahr herumfahren wollten und nun jemanden suchten, der das Haus hütet und auf die Katze aufpasst. Und dann haben wir 10 Tage in einem kleinen Ort namens Marten verbracht und da ein bisschen Urlaub gemacht von der Reise sozusagen.
Und eine Katze administriert.
Ja, genau.
Marten. Witziger Ort. Ich
ja, also würde sogar fast Spielos
sagen, das Damehorst Neuseelands wieder. Auf jeden Fall, wenn man in die falsche Richtung geht, sieht man viele ausgebrannte, umgedrehte Autos im Garten liegen vor den Häusern.
Ausrangierte Waschmaschinen liegen da in den Gärten rum. Also okay, am einen Ende der Stadt. Okay. Und dann gibt es auch noch das schicke Ende. Und
wir waren in der Mitte.
Ja, genau.
Ja, krass. Ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt. Ach, passt mal auf unser Haus auf und auf die Katze. Da könnt ihr da wohnen.
Es gibt es weltweit. Also krass. In Frankreich.
Never heard of.
Ja, saugeil. Und so ein Vertrauen hätte ich auch nicht irgendwie von Fremden erwartet. Aber die haben uns das so krass anvertraut einfach. Also die kannten uns kaum. Wir hatten ja auch keine Bewertung von vorne oder so, vorher oder so.
Weil wir das erste Mal.
Wir haben einmal mit denen geskypt vorher. Und ja, die haben uns ihr Haus überlassen, mit ihren ganzen Wertsachen, die hatten auch noch MacBooks herumstehen und so. Und
wir durften deren Auto fahren.
Ah, ja, krass, ja.
Also, weil die eben zwei Autos hatten, mit dem einen waren sie dann unterwegs. Mhm. Und als wir dann sagten, ja, wir müssen uns dann ein Auto mieten für die Zeit, meinen sie, um Gottes Willen, wenn ihr auf unser Haus aufpasst, müsst ihr euch doch kein Auto mieten, das ist doch Verschwendung, fahrt doch dann mit unserem Auto. Ich so, was? Also da war echt sehr, sehr viel Vertrauen da.
Wir haben unglaublich abgeschillt.
Krass.
Wir haben ja das Lotterleben überhaupt geführt. Also, weil wir diesen Luxus auf einmal hatten. Man kann jederzeit auf Klo gehen, man kann duschen, warmes Wasser, man hat Sofas, noch eine süße Katze,
Wäsche die waschen. Immer geht auch
hier. Wäsche waschen. Oh ja, Wäsche waschen. Ein Bett.
Ja.
Ja. Also es war einfach so, wenn man so lange gecampt hat, dann war es so, oh,
was ein Luxus.
Was für ein Lotterleben.
Allein jeden Tag zu wissen, wo man schläft. Mhm. Man ist irgendwie den Tag über schon entspannter, wenn man weiß, man muss nicht abends noch irgendwo ein Zelt aufbauen oder ob da erstmal was suchen, wo man ein Zelt aufbauen kann.
Ja, und wir haben einfach unglaublich entspannt. Wir haben dann und alle 80er Jahre Actionfilme durchgeguckt, die wir gefunden haben. Alle Filme mit Arnold Schwarzenegger. Wir haben irgendwie, weil es so ein Weihnachtsritual eigentlich in meiner Familie ist, irgendwie Stirb langsam zu gucken, haben wir halt irgendwie solche Filme in der Art geguckt, weil wir vor auf den Geschmack gekommen sind. Und morgens auch so einen Film geguckt. Und
also bestimmt muss ich jetzt
Okay.
alle Details erzählen.
Ja, und wir haben halt so unser kreatives Leben ausgelebt. Du wolltest irgendwie eigentlich malen, hast dir noch so ein Malset geholt bei Aldi, ne?
Ja. Es hat so gut funktioniert. Ich war so entspannt, ich habe gar nichts gemacht. Außer, dass wir viel gekocht haben.
Ja, die hatten dann noch eine Gitarre. Ich wollte Songs schreiben. Hab so geträumt, so dass ich einen Song schreibe und den irgendwo in Neuseeland aufnehme. So auf dem Bergspitze oder so. Ist natürlich auch nichts geworden, weil ich auch zu entspannt war.
Geträumt haben wir viel, gemacht haben wir wenig.
Ja, es war einfach zu gemütlich.
Und wie war es so, Weihnachten so weit weg von der Familie zu sein?
Es war okay.
Ja, also ich fand es richtig schön, dass wir mal Weihnachten zusammen verbracht haben, weil sonst ist Andy halt immer bei seiner Familie und ich bei meiner Familie und da vermögen wir auch ungern abrücken und ich fand es jetzt sehr schön, dass wir Weihnachten mal zusammen verbracht haben.
Ja, ich wollte unbedingt Ente mit Klößchen essen. Und die haben sowohl keine Ente als auch keine Klößchen und auch keinen Rotkohl. Und ich habe mega improvisiert. Ich habe dann irgendwie Truthahn gekauft, der unglaublich teuer war. Ich glaube, $20 habe ich bezahlt. So ein bisschen Truthahn. Und dann Klößchen hatten sie ja nicht. Habe ich dann aus Kartoffeln das selber gemacht. Aber ich habe unglaublich viel Mehl verwendet, weil irgendwie es wollte nicht mehr aufhören, feucht zu sein. Und Rotkohl hatten die auch nicht. Da habe ich Bohnen gegessen dazu.
War aber gut.
Ja, ich hatte sehr, also der Truthahn war sehr zäh. Ich weiß nicht, ob es an mir lag oder am Truthahn. Und ich hatte ein bisschen Bauchkrämpfe, aber.
Okay.
Aber es
sah sehr gut aus.
Es sah sehr gut aus.
Aber Heimweh war erträglich.
Ja, irgendwie schon.
Um Weihnachten hatte ich gar keinen Heimweh.
Ehrlich gesagt auch gar nicht. Also ich habe nach Hause telefoniert.
Ja.
Irgendwie finde ich Weihnachten mega geil mit meiner Familie. Aber wir haben halt irgendwie ausgemacht, dass wir es nochmal nachfeiern. Halt so gesagt, wir machen einfach so, wir tun so, als wäre Weihnachten, wir haben Weihnachtsmusik und machen das einfach nochmal genauso. Weil dann liegt ja auch wahrscheinlich der Schnee im Januar, als wenn man irgendwie das im Dezember macht. Und von daher konnte ich voll gut damit leben. Ja.
Okay, ihr habt dann also da 10 Tage rumgechillt, Weihnachten simuliert und dann?
Gab's ja noch Silvester und das war das erste Silvester komplett ohne Feuerwerk, weil wir waren in Marten. Und Feuerwerk in Neuseeland ist eh schwierig.
Nothing happened.
So, bitte, wir müssen rausgehen. Wir müssen das Feuerwerk angucken. Wir gehen raus. Wir hören, glaube ich, eine Rakete.
Und ansonsten?
Nichts.
Absolute Stille, absolute Dunkelheit, keine Menschenseele auf der Straße.
Ja.
Also, wenn wir im kleinen Marten waren, waren wahrscheinlich alle in Wellington in der Hauptstadt.
Okay.
Oder wer weiß wo, aber jedenfalls nicht in Marten.
Ja, stimmt.
Dann sind wir nach 2 Minuten wieder reingegangen, haben noch mal ein bisschen von dem selbstgemachten Rhabarberschnaps getrunken und wahrscheinlich noch irgendeinen Arnold Schwarzenegger-Film gesehen und das war's.
Mr. Bean haben wir geguckt zu Silvester.
Ah ja, genau, stimmt.
Naja.
Und Dinner for One.
Ja, stimmt, Dinner for One. Haben auch dazu getrunken, glaube ich. Ja, Rhabarberschnaps halt.
Okay, und dann ging eure Reise aber bestimmt irgendwann weiter.
Ja, dann genau, kamen die Hausbesitzer wieder.
Ja, und dann hatten wir noch...
ganz wenig MacBooks geklaut und hab das Haus irgendwann wieder zurückgegeben.
Genau, und dann hatten wir noch ungefähr 9 Tage Zeit, um die Nordinsel zu erkunden, bevor es dann zurück nach Australien und dann wieder nach Haus ging. Und dann haben wir uns noch Vulkane angeguckt und unter anderem also den Mount Taranaki, der so direkt an der Küste liegt, und den Mount Doom, den du vielleicht auch kennst aus Herr der Ringe.
Nein, da habe ich die ganze Zeit gar nicht drauf angespielt.
Nee, ne? Ja, genau, also da gibt's so das Tongariro Crossing, heißt das, die bekannteste Eintageswanderung in Neuseeland, wo man so zwischen zwei Vulkanen durchgeht, also unter anderem eben dem Mount Doom, und dann ist da noch irgendwie so ein anderer Vulkan. Ja.
Und den haben wir am ersten Tag gemacht und sind unglaublich früh aufgestanden, irgendwie um 5.30 Uhr oder sowas. Und es waren voll einer Touri-Truppe drin, es war unglaublich nebelig, man hat kaum was gesehen. Und wir sind irgendwie so, wie als würdest du eine riesen Polonaise machen, Mann an Mann da lang gelaufen, es waren überall Menschen. Und waren ein bisschen enttäuscht, weil wir nicht viel gesehen haben. Dann,
also ja, das Wetter war halt so schlecht, das war unglaublich nebelig.
Wir sind an diesem Vulkan vorbeigelaufen, aber du wusstest irgendwie...
Oder also wir wussten kaum nicht mal, dass wir am Vulkan vorbeilaufen.
Ja, nichts gesehen, genau, weil es so nebelig war.
Ach, wie unerfreulich.
Ja, wir haben uns voll gefreut. Nächsten Tag wollten wir weiterfahren, haben uns natürlich erstmal wieder unseren Lieblingsbaumarkt rausgesucht, weil es da den besten Kaffee gibt, haben wir festgestellt.
Bitte erkläre.
Ja. Nein, Neuseeland... es gibt so eine Baumarktkette, die hat immer einen Kaffee drin. Und der Kaffee ist einfach so unglaublich geil. Also tatsächlich ist echt einer der besten Kaffees ever. Und wir haben das so durch Zufall entdeckt und seitdem haben wir gezielt die Baumärkte aufgesucht.
Columbus Coffee heißt
der. Ja, genau.
Und der Baumarkt Mighty Ten oder so.
Ja, das war irgendwie witzig. Also weil wir hatten noch einen aus dem Hostel dabei, den wir... mit transportieren wollten. Jedenfalls haben wir ihn dann beim Baumarkt abgesetzt, haben unseren Kaffee getrunken. Dachten so, scheiße, ey, heute ist das Wetter perfekt.
Ja, und man konnte von da, also wir waren schon 50 Kilometer gefahren und man konnte so über den See im Hintergrund die beiden Vulkane sehen. Und man sah, da war absolut blauer Himmel. Und wir haben so gedacht, oh, und wir haben diese Wanderung da gestern im Nebel gemacht. Und heute ist es so genial. Und dann haben wir kurzerhand beschlossen, dass wir die 50 Kilometer nochmal zurückfahren. Und dann sind wir nachmittags um 3 nochmal losgezogen. Haben einen Parkplatz in der ersten Reihe bekommen, weil alle anderen Touris eben um 7 losgehen und sind dann um 15 Uhr längst durch mit ihrer Tour. Ja, und dementsprechend waren wir dann da auch fast alleine unterwegs.
Sehr cool.
Also war eine ganz andere Stimmung als den Tag davor.
Und ihr habt Vulkane gesehen.
Und wir haben auf einmal die Vulkane gesehen, genau, und so einen roten Krater. Und die Emerald Lakes hatten dann auch tatsächlich so eine smaragdgrüne Farbe und waren nicht gräulich blau. Ja, also das würden wir das nächste Mal auf jeden Fall wieder so machen. Auf jeden Fall nachmittags erst losgehen, weil morgens in den Massen, das bringt es irgendwie gar nicht.
Und es war echt sehr beeindruckend, fand ich, so die Landschaft. Unglaublich düster und es passte einfach zu diesem Herr der Ringe-Szenario. Es war einfach so eine Gegend, wo du nicht leben willst. Also so bedrohlich und es dampfte überall, weil es halt so thermisch aktiv war. Es war auch witzig, weil es war halt wirklich kalt oben. Und du konntest dich halt auf den Boden legen und dann
war es warm.
Richtig gewärmt. Richtig angenehm, so schön im Rücken. Und dann halt diese Seen, die total verfärbt waren von dem ganzen Schwefel. Es war so eine sehr coole Stimmung. Also,
war also eine gute Entscheidung, nochmal zurückzufahren.
Ja, eine der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben, glaube ich. Ja.
Genau. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Und dann sind wir dann auch schon zur nächsten Wanderung dann weitergefahren, ne? Eigentlich.
Ja, ich glaube, dann sind wir weiter Richtung Norden, Richtung Rotorua. Das ist so ein, also ist auch relativ bekannt, wenn man nach Neuseeland reist. Die meisten kommen da auch durch, weil da so heiße Quellen sind. Also unter anderem auch Kerosene Creek, wo du dich dann in so einen Bachlauf reinsetzen kannst. aber nicht lange, weil es so mega heiß da drin ist.
Das ist echt krass.
Also du sitzt da in der Natur, in diesem Bach und fühlst dich wie in einer mega heißen Badewanne. Mhm.
Also wir waren zu weit.
Leicht nach Benzin.
Ja, also. Deswegen heißt der Kerosene Creek. Wir waren noch zu weit upstream. Also deswegen war es ein bisschen zu heiß.
Ja, deshalb waren die Einheimischen da auch nicht. Deshalb war da so ein ruhiges Fleckchen, wo wir dachten, oh, ist ja perfekt.
Okay, und warum ist der Kerosene Creek so heiß?
Weil er direkt aus dem Boden kommt, das Wasser. Und durch die thermische Aktivität so aufgeheizt wird, genau. Und es war halt, gab es viele solche heiße Quellen, wo das Wasser wirklich mit 100 Grad rauskam. Und da haben wir uns einen coolen Campingplatz gesucht, der ein bisschen underground war. Der war irgendwie schwer zu finden in den Apps, die wir hatten. Und haben wir dann erstmal 2 Tage nur in heißen Quellen gebadet und
Wellnessurlaub.
Wellnessurlaub gemacht, ja.
Also wenn man diesen Campingplatz nutzte, konnte man direkt diese Poolanlage da mitmieten und mit nutzen. Und dann hatten die so verschiedene Pools mit unterschiedlichen Temperaturen. Also der heißeste war, glaube ich, 39 bis 42 Grad, dann also 37 bis 39 Grad. Und tatsächlich kam das Wasser da eben mit 100 Grad aus der Erde oder 95 oder wie auch immer. Und dann lief das so über Terrassen, das konnte man sich auch alles angucken. Und dann ist das so eben abgekühlt auf den Terrassen und so haben die dann ihre Pools jeden Morgen da frisch befüllt und
sehr cool.
Das war echt cool. Und dann kann man sich da in der Gegend noch so Geothermalparks angucken, eben auch heiße Quellen und also blubbernde Schlammlandschaften und aber auch ja, so interessante Bodenverfärbung, ne, durch Schwefel und was da alles so in der Erde ist und
stinkt.
Ja, und es stinkt übel.
Es stinkt wirklich nach Schwefel und Pups und ja.
Okay, ja. Also, ihr habt Schwefel-Wellness gemacht.
Ja.
Und dann ging es wohin?
Dann sind wir noch weiter Richtung Norden zur Coromandel-Halbinsel. Haben dann noch mal eine tolle Wanderung gemacht und dann ging es auch schon nach Auckland zurück. Das so in Kurzform. Haben uns da auf der Halbinsel an unserem letzten Abend noch mal so ein nettes Motel gegönnt, weil wir dachten, noch mal ein Highlight zum Ende, nicht im Zelt, sondern
im Motel. Haben wir immer ein bisschen Geld in die Hand genommen. Es war einfach...
Warum war das so geil?
Es war einfach der geilste Abend ever, glaube ich. Also... Wir waren einfach total erschöpft von der Wanderung. Haben dann noch ein Bier abgestoppt bei der Motelvermieterin an der Rezeption. Die hatte noch, hat ihr Mann das Bier quasi aus dem Kühlschrank geklaut und es gegeben. Und wir hatten ein Motel, was direkt am Meer war, also wirklich so 4 Meter Abstand oder 3 Meter. Ein Zimmer, was total lichtdurchflutet war mit vielen Fenstern. Und du konntest das Wellen. Meerrauschen halt total geil hören, konntest aufs Meer rausblicken, konntest halt den Sonnenuntergang perfekt sehen. Es war einfach unglaublich traumhaft, fand ich. Es war einfach
von der Einrichtung so simpel, ne? Also es klingt jetzt, finde ich, so luxuriös. Wir haben uns da nicht mega das Luxusschloss
gegeben. Naja, stimmt.
Es war die Lage, die einfach unglaublich war. Ja.
Und wenn man so lange dem Luxus entzogen war, dann ist sowieso so ein Bett nochmal ein absoluter ja. Bonus. Ja, und es war einfach schön, also ja, es war einfach traumhaft, es war wie so eine Traumwelt, bis dann um 2 Uhr die Mücken kamen und wo wir dann den ganzen Abend Mücken gekillt haben, irgendwie 12 Stück oder so und naja, es war eine schöne letzte Nacht trotzdem in Neuseeland. Dann sind wir nochmal zu dem Cathedral Cave gegangen. Das ist auch eine Gegend, das zeigt nochmal, wie Neuseeland, wie abwechslungsreich das eigentlich ist. Also du hast irgendwie alles in Neuseeland. Du hast irgendwie Fjordland, also ist sowas wie in Norwegen. Du hast dann so Gletscher wie in der Schweiz. Du hast so richtig geile Strände wie in Australien an der Ostküste.
Regenwald.
Das Regenwald.
Vulkane.
Also irgendwie, es ist so krass.
Und dann aber auch so eben Cathedral Cove, was du erzählt hast, so Karibik-Feeling eigentlich.
Ja, total. Ne? Also so richtig so Urlaubs-Karibik. Ja,
Wellness. Türkisfarbenes Meer. Ja.
Also.
Dann so Kalk, ist das Kalksandstein, Felsen? Also wie die, bisschen wie die Kreidefelsen auf Rügen. Ja.
Na, das wäre cool. Und da haben wir halt so, die wollten ja mega abzocken wegen Parken und so. Und da haben wir halt so voll improvisiert und haben wir gesagt, okay, ich schmeiß dich eine halbe Stunde raus, versuch dir das anzugucken und danach hol ich dich ab und ich versuche das immer eine halbe Stunde alles anzugucken und versteht man eigentlich, was ich gerade sage? Schwierig, ne? Aber egal.
Ich glaube, es läuft auch
natürlich auf Betrug hinaus.
Also wir haben betrogen. Nein, im Endeffekt.
Eigentlich war das total legal.
Ja, eigentlich schon.
Einer ist die ganze Zeit im Kreis gefahren, ja, und der andere sich die Sehenswürdigkeiten angeschaut hat.
Aber wir haben echt gemerkt, dass diese halbe Stunde überhaupt nicht gereicht hat.
Nee.
Und naja, bitte.
Wir haben das halt ausgenutzt, um nebenbei auch noch die Sachen zu packen, weil wir am gleichen Tag von Auckland noch nach Melbourne zurückgeflogen sind.
Naja, und ich habe versucht, in dieser halben Stunde noch diese Sehenswürdigkeit zu sehen und bin gerannt wie sonst was in mein Leben dahin. Und
es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn du einfach gechillt hättest.
Ja.
Oder hat es sich gelohnt?
Ja, es ging. Also eigentlich war es gar nicht so besonders, aber ich konnte ein Bild schießen und dann muss ich sofort wieder zurückrennen. Im Endeffekt war ich einfach nur total verschwitzt und habe, glaube ich, gestunken. Aber ich hatte ein schönes Bild von diesem Ding. Ja.
Was ist dieses Ding?
Es ist quasi so ein natürlich entstandener Tunnel, könnte man sagen. Und wenn man da drin steht, ist es wie so eine Kathedrale. Also so von der Dimension halt. Und auch von der Geometrie so ein bisschen. Also so, dass das spitzförmig nach oben zuläuft,
diese Tunnel. Was mich natürlich interessiert, wie ist die Akustik in sowas?
Ja. Das hat schon geheilt, denke ich, ja. Weiß ich aber nicht so genau. Ich hatte keine Zeit.
Alle waren still.
Ja. Na, ich bin nur gerannt und da hatte ich auch keinen Speicher mehr auf meinem Handy und muss noch was löschen. Und ja, das hat gerade für ein Foto gereicht. Und wir zurückgerannt. Aber es war schon beeindruckend. Naja, dann sind wir an dem Tag wieder zurückgeflogen. Dann war es das.
Und dann hast du dir noch Alexis on Fire angeschaut?
Genau, wir hatten schon vor mir zurückgeflogen. Der hat den Flug schon weit vor mir gebucht. Ich habe ihn halt ein bisschen später gebucht. War ihr Flug halt teuer. Ich bin halt ein paar Tage später geflogen. Und ja, ich bin halt noch alleine durch Melbourne geschlendert und dachte so, was kann ich denn hier noch machen? Dann, ja, hab ich gesehen, okay, Alexis am Feierspielen hier. Dachte so, boah.
Fuck yeah.
Fuck yeah. Es muss geil sein. Und hab mir das halt gebucht und hab sie noch gesehen. Und es war tatsächlich echt eins der besten Konzerte, die ich je hatte. Also zu meinen Top 3, würde ich das sagen. Ja. Und hat einfach unglaublich Spaß gemacht. genau, und dann bin ich auch irgendwann zurück wieder nach Deutschland. Und es war irgendwie kalt. Und
es klang jetzt nicht, als müsste man jetzt zum Abschluss nochmal irgendwie zwangsweise etwas rauskramen, was euch am besten an allem gefallen hat. Aber was hat euch denn, als ihr wieder in Deutschland wart, am besten gefallen? Worauf habt ihr euch am meisten gefreut?
In Deutschland?
Käsebrötchen. Oh. Aber das ist irgendwie nach jeder Reise das Gleiche, weil in keinem Land dieser Welt gibt es irgendwie so geiles Brot wie in Deutschland.
Ja, es ist echt so. Ja. Also die Bäckerei.
Die können alle nur Weißbrot.
Ja, und selbst das, was sie German Rye Bread nennen, das kannst du irgendwie zwischen Daumen und Zeigefinger bis auf 1 Zentimeter zusammendrücken. Da ist so viel Luft drin. Ja.
Und so die deutschen Supermärkte so. Also die Preise, dass man einen Kasten Bier für so wenig Geld kriegt hier. einfach so, dass alles so strukturiert ist.
Aber was hier fehlt, ist, dass man nicht so leicht ins Gespräch kommt mit Leuten. Also ja, das fehlt echt irgendwie. Ich finde das nett, wenn man im Supermarkt gefragt wird, wie es einem geht und man so ein bisschen plaudert.
Ja, ich wurde auch schon gleich.
Das Miteinander ist hier ein anderes.
Ich wurde auch direkt angemutzt, glaube ich. Als ich in Deutschland war, ist auch keine. Es ist irgendwie ein Ritual übrigens. Also, wenn ich aus dem Ausland wiederkomme, habe ich erstmal ein Anmutzereignis irgendwie. Als ich aus Afrika zurückkam, von meinem Institut, kam ein Opa zu mir und hat sich quasi über mich aufgeregt, weil ich auf mein Smartphone gesucht habe. Und das war so quasi der Moment, wo ich endlich mal wieder irgendwie Deutschland war und mal wieder richtig.
Du dachtest, jetzt bin ich in Deutschland, hier wird man einfach so beschimpft.
Nein. Ich konnte endlich wieder mein Smartphone benutzen. Er meinte, immer aufs Smartphone gucken und nichts in der Birne, meinte er zu mir. Ich so, warte, ich komme gerade aus Afrika und freue mich, dass ich jetzt wieder auf meinem Handy gucken darf. Und so. Ja, keine Ahnung. Und in Deutschland war es halt, dass ich irgendwie an die freie Kasse gegangen bin und da hat sich irgendwie ein Opi aufgeregt, dass ich zu schnell dahin gesprintet bin und ihm den Platz weggenommen habe oder so. Und du wurdest, das war witzig.
Und habt ihr dann
also hier wird man erstmal direkt wieder eingenordet.
Als ja.
Als Deutscher. Köppeler.
Bist du direkt auf den Boden der Tatsache zurückgeführt.
Und habt ihr dann tatsächlich Weihnachten noch nachgefeiert?
Ja, tatsächlich. Aber es war es gab keine Weihnachtsmusik, das fand ich sehr schade. Der Weihnachtsbaum stand natürlich auch nicht mehr, weil der schon genadelt hat.
Also eigentlich war es nicht das Gleiche.
Nee, es gab Kaffee und Kuchen. Auch keine Ente. Doch, die gab es tatsächlich. Das hätte ich mir nicht sehr doll gewünscht. Aber wir haben nicht Stirb langsam geguckt. Das war ja auch einer meiner Wünsche. Aber
also eigentlich hast du nicht Weihnachten gefeiert.
Ja, sagen wir mal so, Weihnachten Light Version. Es gab auch Geschenke. Und es war trotzdem unglaublich schön, fand ich. So die Family wieder zu sehen und so. Mhm. Wir hatten viel zu erzählen. Und es hat mir, also ich habe mich voll zufriedengestellt. Es war schön. Ja. Genau. Ja.
Und ihr würdet es wieder machen, selbstverständlich. Auch über Weihnachten.
Auf jeden Fall. Ja. Also wenn ich die Chance mal bieten würde.
Mhm.
Also so nach den 3 Monaten haben wir uns schon noch auf zu Hause gefreut und wir haben es auch genossen, hier zu sein. Aber es kam doch relativ schnell wieder das Gefühl, dass wir hätten losfahren können. Ne? Also
Aber man hat irgendwie so viel mitgenommen von der Reise.
Ja, so. Voll.
So, man hat sich so selber mal erlebt, anders auch, weil man so aus dem Alltag entrissen wurde und man hat so über sich so erfahren, weil man so launisch wird, weil man unzufrieden ist. Mhm. Wenn man irgendwie, was man irgendwie so Bedürfnisse hat, die irgendwie dämlich sind, das hat sich vorher offenbart für mich. Bei mir ist es immer so, ich will mehr, ich will noch mehr und so dieses, ich brauche das jetzt oder so dieses Verlangen und ich habe gemerkt so, das war mir dann voll klar, dass es teilweise dämlich ist, weil zum Beispiel, wir waren wandern, wir hatten die geilste Stelle gefunden, geile Aussicht und mein Kopf ging schon so, und jetzt der nächste Nationalpark und da noch irgendwie geiler Wandern. Also, warte, Moment mal.
Hier ist doch schon voll geil.
Genieß das doch mal irgendwie. Mhm. Und dann, das ist irgendwie, das habe ich so mitgenommen. Das habe ich hier halt auch oft, dass ich irgendwie irgendwas haben will. Ich werde das neue iPhone haben. Dann habe ich es. Und dann kommt das nächste, was ich haben will. Oder so ein Krams. Und ja, ich weiß nicht. Ist so Spiel, ja, ist so ein bisschen. Das habe ich für mich mitgenommen, dass ich so ein bisschen mehr im Hier jetzt sein will. Ja. Mich über die Dinge freue, die ich habe.
Mm.
Ja.
Und vielleicht auch so ein bisschen, dass es egal ist, was für eine Entscheidung man trifft, weil auf so einer Reise muss man auch viele Entscheidungen treffen, wo fahren wir als nächstes hin? Und ich neige sehr stark dazu zu denken, also hat man die Entscheidung getroffen und ich denke mir, das ist jetzt vielleicht noch nicht so hundertprozentig. Vielleicht hätten wir ja doch uns für das andere entscheiden sollen. Und so rückblickend, du merkst ja, wir erzählen voller Begeisterung. Irgendwie, man hat es alles in gute Erinnerung und irgendwie ergibt sich schon alles. Also dieses Ganze hätte es absolut überflüssig. Und da merke ich bei mir irgendwie bei jeder Reise, kann ich immer wieder dran arbeiten. Versuche mir zu sagen, okay, du weißt, du bist nach jeder Reise begeistert eigentlich. Also lass es einfach geschehen und denk nicht so viel drüber nach, was man noch alternativ hätte machen können.
Größere Grundentspannung könnte hilfreich sein.
Ja, genau. Einfach die Dinge geschehen lassen und einfach genießen, weil das ist so eine geile Zeit, die man da hat, so viel Freiheit, die man ausleben kann. So viele spannende Dinge, die man erlebt, Neues, was man kennenlernt, interessante Leute, die man trifft. Also wir sparen schon auf die nächste Reise.
Yeah.
Das ist ein zauberhaftes Schlusswort gewesen, finde ich. Vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid.
Danke, ja, danke für deine Einladung.
Ja, danke.
In der nächsten Episode machen wir noch einmal Fragen und dann kommt die 50. Episode, in der wir ein Jubiläum feiern und noch nicht genau wissen, was wir tun. Und bis dahin nochmal schönen Dank, dass ihr da seid. Wir sehen uns. Ja. Ihr müsst euch jetzt noch verabschieden.
Ja, danke, dass ihr zugehört habt und unser Gelaber über 2,5 Stunden ertragen habt. Ja. Ich hoffe, es war nicht
Vielen
unerträglich.
Dank für euer geduldiges Zuhören.